Ja, ich habe mich heute fast gar nicht rausgetraut. Jetzt wird es langsam unangenehm, wenn ich mit dem Fahrrad hierher fahre.
Ja, das ist fies. Heute hat es echt mies geregnet. Mies geregnet. Mieser, mieser Regen.
Ja, und ich habe vorher auch noch so schön nochmal einen Nachmittagsschlaf gemacht und irgendwie um 4 eingeschlafen und um 7 aufgewacht und habe dann schön noch mit Armbrot gegessen, bin dann irgendwie losgedüst. Deswegen war es nochmal extra schwer rauszukommen. Aber das lohnt sich natürlich, jetzt bin ich fit.
Ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu mir bist du jetzt fit.
Genau. Können wir heute eine schöne 7-Stunden-Folge aufnehmen.
Genau, ist nämlich Freitagabend. Ich würde sagen, kurz nach 9. So vom Gefühl her.
Ja.
Und da ist natürlich der Tag schon ein bisschen rum. War bei mir eine lange Woche irgendwie, mit wenig Schlaf auch.
Bei mir auch.
Und entsprechend bin ich auch ein bisschen kaputt jetzt. Aber das ist gut, ich freue mich. Es ist Wochenende, ich bin entspannt.
Ist ein schöner Wochenabschluss.
Gelöst, genau.
Sehr schön. Wir haben heute viel vor, wollen wir starten?
Ja, lass uns starten. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver
Ich bin Tim.
und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Das ist witzig, bei den letzten 3 Malen bist du immer beim Intro gestockt. Wir müssen das mal ordentlich aufnehmen und dann einfach einspielen. Nein, ich finde es eigentlich übrigens gut, dass wir das Intro jedes Mal einsprechen, beziehungsweise die Begrüßung so, und dass das eben nicht vom Band kommt. Und wir lassen ja gerade ein neues Intro für uns basteln und haben uns so in den letzten paar Wochen mal ein paar Schnipsel angehört und ausgewählt. Und ich denke, dass wir das so lassen, dass das quasi Sound bleibt, eine schöne Melodie, was ein bisschen was hip-hoppig ist. Und ich hätte aber gern, dass du das Intro schön weitersprichst.
Ja klar, nein, das machen wir weiterhin so. Das gibt ja dann auch die Abweichung, dass du das mal machst oder mal vielleicht ein Gast oder was auch immer. Da kann man ja ein bisschen mitspielen. Und wenn das jetzt nicht immer so super sauber klingt, ich bin ja kein Roboter.
Noch
Und wenn
nicht.
ich hier erst rumjammere, dass ich kaputt und müde bin, dann klingt das natürlich nicht ganz so euphorisch rausgepeitscht, wie wenn wir uns auf einem Dienstag um 18 Uhr treffen.
Ja,
Das ist halt dann nochmal
definitiv.
irgendwie anders. Dementsprechend, aber alles gut, wie gesagt. Ich glaube, am Ende sind so ein paar Abweichungen, Veränderungen auch immer ganz gut, damit die Leute merken, wir sind hier nicht eingepennt und spielen immer nur irgendwas ab.
Das stimmt, das wär echt langweilig.
Genau. Wobei, heute müssen wir schon ein bisschen was abspulen, ne?
Oh,
Sonst kriegen
richtig.
wir den Abend nicht hin.
Also wir steigern uns extrem bei unserem Podcast, denn wir haben ja angefangen mit keinem Whisky. Also das heißt, wir haben keinen Whisky verkostet in den ersten 2 Folgen oder so, haben einfach nur geschnackt. Dann haben wir angefangen und gesagt, naja, komm, wir können mal einen probieren. Dann hatten wir zwischendrin auch mal zwei. Und in der letzten Folge mit unseren Homies von den Malt Mariners
Yeah, die Malt Mariners.
haben wir direkt 4 verkostet. Und wir steigern uns. Heute sind es 6.
Sechs Mords, das ist schon eine Ansage.
Deswegen auch am Freitag, damit wir morgen ein bisschen ausschlafen können und nicht unbedingt auf Arbeit rennen müssen. Olli schüttelt den Kopf. Olli ist sowieso um 6 wach.
Nein, ich kann nicht ausschlafen.
Ich auch
Ich muss
nicht.
morgen früh raus. Ich gehe ja Samstag mit den Kindern immer schwimmen.
Ach ja, stimmt.
8:45 Uhr am Beckenrand.
Ja, ist auch gut.
Ja, ist auch schon später. Es war bisher ja mal 8 Uhr am Beckenrand.
Ja.
Jetzt ist es ja seit ein paar Wochen 8:45 Uhr, das geht schon. Nein, passt schon. Ich kann eh nicht so lange schlafen, wie du schon sagtest. Senile Bettflucht und andere Dinge, die mich morgens aus dem Bett treiben.
Du Ärmster.
Ja, und dann ist das nicht so wild. Nein, aber wir haben heute tatsächlich 6 Abfüllungen. Warum haben wir 6 Abfüllungen hier auf dem Tisch stehen? Weil die alle 6 miteinander zusammenhängen und deswegen auch zusammen verkostet werden wollen.
Genau, ich war die Woche an meinem Postfach und hole da so einen kleinen Maxi raus. Und der kam aus Stur.
Stur bei Bremen.
Richtig. Und die lieben Leute von Kirschwhisky, die haben uns ein kleines Päckchen geschickt. Und zwar ist dort eine neue Apfelserie von denen drin, die komplett aus Lagic-Whiskys besteht, also die rauchige Variante von Turbo Mori.
Wer jetzt nicht weiß, wovon der Tim redet, dem hilft vielleicht Ledeig weiter.
Ledaig.
Oder Ledück.
Ledaig. Nee, also ich habe mal gehört, das heißt Lätschig. Ich würde mich jetzt einfach daran...
Ich sag eine Deck, ich finde Ledge klingt irgendwie komisch.
Das ist gut, dann bedienen wir alle.
Genau. Wir müssen sozusagen da den Reichweite wegen und so, weißt du, machen wir hier ein bisschen.
Stimmt.
Stellen wir es offener.
Und Kirsch hat was ganz Witziges gemacht, die haben im Endeffekt den Malt genommen und haben 6 verschiedene Abfüllungen rausgebracht unter dem Namen Ledeck Cuvée Series. Und das System dahinter klingt interessant. Ich mag zum Beispiel allgemein rauchigen Whisky mit Wein und das trifft ja hier genau zu. Olli, erklär mal, was ist denn hier passiert?
Das ist sehr gemein, dass du mir das rüberschiebst, weil ich dir vor 20 Minuten gesagt habe, dass ich nicht kapiere, wie die das meinen.
Und dann hast du es mir doch erklärt.
Ja, ich habe dir das vorgelesen aus der Shop-Beschreibung. Nein, also ich glaube, ich bin so einigermaßen dahinter gestiegen, was die getan haben. Und zwar haben die ein Sherry-Fass genommen, ein Refill-Butt.
Ja.
Haben dort die eine Hälfte dieses Butts mit also 6 Jahre reifen lassen in dem Sherry-Fass, haben dann die Hälfte entnommen und mit irgendeinem Weinfass oder einem Starkweinfass gefinisht für, ich weiß gar nicht wie lange, aber auch für eine gewisse Zeit. Mindestens 2 Jahre, maximal 6 Jahre, glaube ich. Die Abfüllung sind zwischen 8 und 12 Jahren. Das ist die eine Hälfte des Fasses und die andere Hälfte ist einfach standardmäßig weitergereift in diesem Fass. Und diese beiden Bestandteile, also einmal ein Finish und einmal eine Vollreifung, hat man dann miteinander vermehlt und ist deswegen zu diesem Cuvée gekommen. Habe ich das richtig erklärt?
Ja, also für mich klingt es richtig. Wenn es Beschwerden gibt, bitte an
es ist relativ kompliziert von der Erklärung her. Also ich fand es nicht so einleuchtend, wie es überall beschrieben steht, aber so könnten wir uns das jetzt vorstellen, nach mehrmaligem drüber nachdenken und drüber sprechen, was denn das sein könnte. Und wie gesagt, auch mal eine Shop-Beschreibung lesen. Und es sind dort, also das ist das Spannende daran, die Finishes, die kommen aus dem Portfass, also aus dem Refill Port Hogshead. Dann gibt es ein Finish aus dem Refill Bordeaux Hogshead. Dann gibt es ein Finish aus dem Refill Burgundy Hogshead. Und dann gibt es ein Finish aus dem Refill Madeira Hogshead. Und dann gibt es ein Finish aus einem Refill Côte de Provence. Ich kann gar nicht
Französisch. Côte de Provence.
Côte de Provence. Hogshead. Hogshead kann ich aussprechen.
Sehr gut. Ein Hoggy.
Hoggy. Genau. Das heißt, da geht einiges von der Finish-Seite. Kernbestand, Hauptbestandteil sind immer Refill Sherry Butts.
Also ist schon ganz schön fasslastig.
Ja, also von dem Storyboard her ist das extrem fasslastig. Jetzt muss man ja wissen, Ledeck Destillat ist halt sehr krawallig, sehr stark, sehr intensiv, sehr rauchig.
Ja.
Und wird so ein bisschen auch immer mit irgendwo Südküste Islay verglichen.
Ich glaube, die bekommen ihr Rauchmalz auch von Port Ellen Maltings.
Ja, kann sein, kann ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall, da ist richtig Zunder in der Brennblase. Oder bei dem, was da rauskommt am Ende. So dass man wahrscheinlich auch starke Fässer braucht, um dort Unterschiede innerhalb dieser 6 Abfüllungen auch zu erarbeiten, auszuarbeiten. Und da geht auf jeden Fall in einem starken Fass das Destillat nicht unter.
Man merkt das ja auch an den Originalabfüllungen von Ledeck, wenn man die auf der Brennereiseite sieht, die bringen ja andauernd irgendwelche Einzelfässer raus mit interessanten Weinfässern. Also da ist nicht nur Port und Sherry, da gibt's 1000 verschiedene Sherry-Arten von Manzanilla, Amontillado. Ich erinnere mich, ich hatte mal so einen Amontillado-Teil, der war wirklich, wirklich gut. Und ja, der verträgt natürlich auch fassseitig ordentlichen Einfluss und kann sich dann auch schön durchsetzen.
Es gab von Signatory vor ein paar Jahren auch mal immer diese dunklen Sherry-Abfüllungen in der Vase.
Ja.
So für 80, 90 Euro, das waren immer so 12 Jahre oder sowas hatten die. Da hatte ich auch mal eine von, die waren wirklich knalldunkel, aber wenn man daran gerochen hat das erste Mal, da war in der Nase auch nichts mehr drin. Ne? Das war so, der hat sich festgefressen in den Riechkolben. Das war schon echt gutes Zeug. Richtig gutes Zeug.
Richtig gutes Zeug. Genau, deswegen werden wir uns heute, wie haben wir das beim letzten Mal genannt? Ordentlich wie ein Achtarmiger ein Reinorgeln.
Genau, ein Reinorgeln. Ich kann es gar nicht nachmachen. Ich glaube, ich habe das nicht einmal wiederholt an dem Abend, aber.
Nee, die
Vanille habe ich, glaube ich, öfters mal zum Besten gegeben. Nein. es wird ja sehr rauchig heute und wir haben natürlich auch was Gutes, um den ein oder anderen Legic oder Ledeg mal runterzuspülen. Und zwar trinken wir dazu heute als Side-Getränk ein Brewdog Pale Ale West Coast Classic.
Yeah!
Schottisch. Also ein schottisches Bier. 4,2 Volumenprozente. Genau, schön kalt. Auf der Flasche steht Store Cold, Drink Fresh. Das werden wir tun heute Abend. Genau, und das haben wir als Getränkebegleitung.
Sehr schön. Schmeckt auf jeden Fall gut. Ich mag Pale Ale. Ja. So ab und an, nicht andauernd, aber ab und an. Und ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Und ich kenne Brewdog auch wirklich nur aus Schottland. Hier bei uns im Osten gibt es wahrscheinlich noch nicht so viel. Außer in wirklich so Craft Beer Bars. Und jetzt inzwischen aber auch im sortierten Lebensmitteleinzelhandel.
Ich war letztes Jahr mal in Hamburg an der Reeperbahn in so einem Brewdog, in so einem Brewdog Burgerladen.
Genau, die gibt's ja.
So 8 Zapfhähne oder 10 Zapfhähne hatten die da und dann gab's halt Burger.
Ja, cool.
Das war ganz nett, eigentlich.
Ja. Die machen jetzt auch Whisky, ne?
Wirklich?
Ja. Also, die haben.
Wer Bier braut.
Genau. Das funktioniert ja bei denen auch alles so auf Basis von, so wie, weiß nicht, Social Brewery. Das heißt, die sind sehr, sehr in Kontakt mit ihren Abnehmern, mit ihren Konsumenten. Und man kann dort erstens Unternehmensanteile einfach kaufen und ist dann quasi Mitinhaber der Brennerei und Brauerei auch. Und die haben mir jetzt ein paar Whiskys rausgebracht, noch nicht aus eigener Herstellung, aber ich glaube, das Ziel der ganzen Sache ist, selbst dann auch Whisky zu destillieren und in ein paar Jahren dann einen eigenen Whisky auf den Markt zu bringen. Von daher gar nicht so unklug, dass wir das jetzt hier schon mal mit am Start haben.
Sehr gut. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, in welcher Reihenfolge wir diese Destillate genießen wollen. Es sind 6 Abfüllungen und die haben auch eine Nummerierung.
Ich würde mich daran halten.
Wir halten uns dran?
Okay. Weil, geht gar nicht anders. Ich habe nämlich die 1 gerade eingeschenkt.
Dann ist das schon mal ein guter Punkt. Das zweite ist, man kann auch keine wirkliche Unterscheidung feststellen, was jetzt den Alkoholgehalt betrifft. Weil ansonsten würde ich sagen, sortieren wir die 6 mal ein bisschen nach Alkoholgehalt. Es ist keine unter 60 und keine über 61%. Das heißt, die haben alle ein 60, irgendwas.
Ja.
Und ich glaube, da ist zu vernachlässigen bei dem Alkoholgehalt, ob das 0,1 oder 0,7 ist.
Kannst du gleich mal Feuerwehrschlauch Wasser reinlegen.
Genau. Wir werden auf jeden Fall, also ich werde die alle verdünnen, bevor ich die trinke. Aber das wird trotzdem spannend.
Das Schöne ist, es sind so kleine, die Samples sind 3 CL Flaschen und da kann man schön ein halbes CL Wasser auffüllen, dann ist, glaube ich, entspannt. Hat man seine 2 CL im Glas.
Genau. Und das Gute ist, wenn es nur 3 CL im Fläschchen sind und wir hier das auf 2 Gläser teilen, dann sind wir bei 1,5 CL und dann erschrecken mich die 6 auch nicht mehr so ganz.
Ja, das stimmt.
Dann bin ich da doch deutlich entspannter, als wenn man sich da irgendwie 3-4 CL pro Probe dann in verköstigt.
Ja, also im Endeffekt wie ein richtiges Tasting. Wenn du dir irgendwo ein Tasting buchst, dann sind das ja auch meistens 6 Abfüllungen, manchmal plus 1 oder so.
Ja.
Ist dann ähnlich auf jeden Fall. Deswegen, wir sagen jetzt schon, die Folge geht heute länger als eine Stunde.
So wird das wahrscheinlich sein, ja. Wir wissen noch nicht, wie lange uns diese verschiedenen Legic-Varianten festhalten, das werden wir sehen. Aber da wir nicht nachschenken können, müssen wir auf jeden Fall auch, um dann nachher ein bisschen wieder quer zu riechen und so, werden wir jetzt nicht beim ersten Step jetzt den Drink komplett leer machen, sondern der Tim riecht gerade und verzieht so ein bisschen das Gesicht. Ich weiß gar nicht, ob das positiv oder negativ
ist. Positives.
Ein Positives.
Also ich habe ihn ja gerade eingeschenkt und der stand sofort im Raum. Olli hat direkt so komisch geguckt, weil er hat nicht mitbekommen, dass ich eingeschenkt habe. Und denkt so, was ist denn das? Zumindest hast du so geschaut und dann hast du ins Glas geschaut und gesehen, dass da was drin ist. Und der war sofort da und hat natürlich, also kommt einiges aus dem Glas. Und es ist, also die Frucht steht total im Vordergrund. Also natürlich hat man Rauch, aber ich habe eine wahnsinnige Fruchtnote. Und die Nummer 1 quasi von den Cuvées ist gereift in einem Port. Also die Nachreife, der Nachreifungsteil der Abfüllung, der durfte in einem Port-Hogshead nachreifen, klassisch. Was hat man bei Port meistens? Auch eine schöne süße Frucht, oft so ein bisschen Erdbeere, Himbeer-Richtung. Kommt drauf an, in was für einem Fass wiederum der Port gereift ist. Ne? Gibt ja durchaus Port, der in American Oak reift, also in amerikanischer Weißeiche, und nicht unbedingt in europäischer Eiche.
A, das und B ist die Frage, was für einen Port hast du da? Ne? Das spielt ja auch eine erhebliche Rolle, womit das Fass vorher quasi getränkt wurde. Und wenn du dann einen sehr, ich sag jetzt mal, einen trockenen weißen Port hast oder einen tretsch-süßen dunklen Port, dann ist das natürlich auch ein Impact auf den Whisky. Ich muss in dem Fall sagen, interessant, der hat nicht diesen typischen Port-Rosé-Stich.
Null.
Ja, der sieht, das würde ich dem nicht erkennen. Die sind alle, wenn man sich die Sample-Flaschen anguckt, alle relativ hell.
Mhm. Also teilweise wirklich so helles Stroh, ne?
Ja.
Also.
Jetzt muss man sagen, in Flaschen sieht Whisky auch immer dunkler aus als in Großflaschen, als in diesen kleinen Sample-Flaschen. Aber auch jetzt hier im Glas, das ist ein helles Gold.
Ja.
Was ich hier so sehe,
ist ein dunkles
Gold. Schön, es ist ein schöner Farbton. Jetzt gar keine Kritik. Aber der ist jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form overwooded oder sowas jetzt von der Farbe her. Ne? Also es ist jetzt keine, wie sagt man so schön, dunkle Suppe oder irgendwas, sondern es ist noch ein schöner heller Goldton.
Ja, macht auf jeden Fall farblich sehr schön. Die sind natürlich auch alle nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert. Ich meine, bei 60 Volumenprozent plus ist das natürlich völlig unsinnig, das zu tun. Und ich denke, bei 60 können wir auch von einer Fassstärke halt ausgehen, ne?
Ja, denke ich auch. Cask Strength steht auch drauf. 60,5 Cask Strength.
Ah, stimmt.
Und was hier unverkennbar in der Nase bei mir gleich rausspringt, ist auch Sherry.
Mhm.
Ganz klar, so eine Sherry-Reifung, das riecht man sofort.
Ja, ja, so unterschwellig, ne?
Import habe ich irgendwie nicht, ehrlicherweise. Vielleicht, also ich habe ihn vielleicht in ganz, ganz kleinen Nuancen, wenn ich weiß, dass es Port ist, und ich dann das suche, denke ich, oh, das könnte Port sein. Aber eigentlich so, wenn du ihn so hingestellt hättest, hätte ich gesagt, Sherry.
Ja, was ich habe, ist sowas, also eine zuckerwatteartige Süße. Die aber nicht so direkt ins Gesicht, aber in der Nase ist schon, also er wirkt schon total süß in der Nase neben dem Rauch und der Frucht, was eine gewisse Tiefe bringt.
Also er ist auf den ersten Wurf fruchtig. Nee, also auf dem ganz allerersten ist er rauchig.
Ja.
So, kommt er, steigt als erstes schon aus dem Glas, wenn er auf dem Tisch steht, hältst du aber die Nase rein, ist auf einmal sehr stark die Frucht da und über die Frucht kommt dann die Süße.
Ja.
Und was ich gar nicht so richtig in der Nase habe, ist Holz.
Nö.
Wie alt ist der denn?
Na, der ist ein 2000. Das ist
einer von den älteren,
ne? Siebener, also 12.
Genau, 12 oder 13, aber da die alle zwischen 8 und 12 sind, steht dort ja, wird er 12 sein. Was denn?
Ja.
2,20 könnte auch ein 13er sein.
Ja, gut kombiniert Watson.
Ja, aber Watson kann lesen und dann steht der Älteste ist 12, das heißt, er muss auch 12 sein.
Ja.
Sehr gut, genau. 12 Jahre alt. Interessant, dass da von dem Sherry Butt, es sind alles Refill-Fässer übrigens, ne? Es sind alles Refill-Fässer, über die wir reden. Es sind keine First Fills dabei, es ist wirklich ein komplettes Refill-Projekt, was ich gar nicht schlimm finde. Gerade von dem Hintergrund, dass man sagt, wir wollen ja auch ein bisschen was von dem Destillat noch mitbekommen.
Mhm.
Und eben diese Art des Whiskys genauso über diese nur nicht brutale Aromatisierung, diese brutale Reifung hinbekommen. Und deswegen haben wir jetzt halt tatsächlich hier nach 12 Jahren noch keine Eiche in der Nase. Oder die versteckt sich hinter diesem Konvolut aus Rauch, Frucht und Süße. Ne? Vielleicht kommt die Eiche da hier noch gar nicht gegen an.
Machen wir mal.
Ich muss ein bisschen Wasser ranmachen noch.
Ich probiere mal so.
Kannst du mal probieren?
Du hast mal Wasser ran. Dann kannst du noch kurz was dazu erzählen.
Und würde sagen, also mir sind 60, irgendwas jetzt so echt zu viel, um das so pur zu trinken. Ich muss den ein bisschen runtertrippen. Sonst, mir ist es zu viel. Ich habe einfach Bedenken. Hier, pass auf, wenn man zu, du schüttelst den Kopf. Ich habe Bedenken, dass ich danach halt vom Geschmack her immer weniger mitkriege, wenn ich mir hier 60 plus reingebe. Auch wenn das jetzt für die Zunge erstmal okay ist oder okay zu sein scheint.
Ist vollkommen okay. Also hätte ich nicht gedacht.
Ja, aber trotzdem,
du
betäubst ja jetzt gerade trotzdem deine Zunge mit 60. Deswegen, aber alles gut.
Aber ist ja gut, dann betäubt einer und der andere nicht. Ich würde jetzt ein bisschen Wasser hinzugeben und jetzt kommt auch ein bisschen Holz durch. Denn der ist auf der Zunge definitiv dann ganz schön tanninig.
Tanninig?
Ja.
Aber ist kein Tanninig.
Es ist kein Tanninig, aber der ist tanninig.
Sehr gut. Also mit einem Schluck Wasser kommt relativ schnell, wird die Frucht weggedrückt. Und da kommt, finde ich, relativ stark Süße raus aus dem Glas mit so ein bisschen Rauch hochgetragen. Mhm. Die Frucht habe ich jetzt fast nicht mehr.
Und Brennereicharakter, ne?
Ja, es ist jetzt ganz, also ich bin mal gespannt, was jetzt mit dem Holz passiert. Aber ich habe immer noch kein Holz. Jetzt, also ohne probiert zu haben, ohne in den Mund gehabt zu haben, sondern ich bin immer noch bei Rauch und einer krass süßen Frucht, einer Fruchtsüße. Sie ist fruchtsüße, aber ja. Man hat keine Frucht mehr dabei.
Weinig. Ja? Weinig. Ja, also so ein bisschen, naja, nicht Tresterartig, aber ja, es ist eine weinartige Süße, die zumindest ohne Wasser auch auf der Zunge total da ist. Der ist sehr, sehr weich, fand ich. Der ist, wie gesagt, ohne Wasser. Ja, er hat Kraft, definitiv. Du hebst gerade die Faust und verziehst ein bisschen das Gesicht. Natürlich, der hat Punch. Du hast ihn jetzt verdünnt, aber wir haben ja oft dieses Phänomen, dass wir machen Wasser dran und er wird nochmal gefühlt stärker.
Er ist jetzt auch kein Alkohol, also das ist natürlich ein Alkoholpunch, aber das ist jetzt kein Killerpunch, sondern ich finde, er ist einfach geschmacklich jetzt sehr intensiv. Ich muss aber auch sagen, das ist jetzt mein erster Schnaps heute Abend, meine erste Spirituose. Und da jetzt vielleicht mit irgendwie Mitte 50 oder Ende 50 einzusteigen, ist ja, Mitte 50 war es wahrscheinlich. Aber der hat richtig Wumms.
Ich muss sagen, also ohne Wasser kommen die Bitternoten nicht so raus. Ich habe jetzt gerade ein Teelöffelchen Wasser noch dran gemacht. Es waren jetzt vielleicht noch 1 cl. Da kommt dann auf der Zunge relativ bitter rüber.
Ja, also ich habe jetzt auch das Holz. Ich habe jetzt gar nicht so krass Bitternoten, aber schon schokoladig. Nicht jetzt die fiese Mokka-Noten, sondern wirklich schokoladig. Mein ganzer Mund kribbelt immer noch. Also der legt sich im kompletten Mundraum und verbleibt da auch. Und der Rauch haftet jetzt an mir. Also ich würde sagen, das ist so, wenn du jetzt irgendwo hingehst und jemanden ansprichst, dann denkt der, boah, der für eine Standarte. So, ne? Also du riechst so richtig nach Kneipe und Zigarette irgendwie jetzt. Erstaunlich im Abgang, also ist die Süße relativ weg, ne? Also es ist diese Schokoladigkeit, die am Ende dann so durchläuft. Aber
ich habe im Abgang voll die Grapefruit. Also so ein Abrieb, so ein, ja, aber die, so ein bitter-saures. Also wie von einer Grapefruit. Also hättest du eine, kennst du das auch, wenn du von einer Grapefruit-Schale, es gibt so einen Gin, den trinkt man mit so einer Grapefruit-Scheibe drin. Von Isle of Harris. Und genau das habe ich irgendwie, wenn du da so aus Versehen mal an die Grapefruit dran kommst mit der Lippe oder so und dann deine Lippe ableckst. Das ist dann so ziemlich bitter, aber auch säurig. Finde ich aber cool. Und die Nase ist nach dem Trinken nochmal deutlich intensiver, finde ich.
Ja, und ich habe auch eine schöne Frucht.
Ja, genau.
Also jetzt kommt auch die Frucht wieder, die vorher weg war. Trotz des Verdünnens. Also jetzt ist sie wieder da. Und ist so, ist gar nicht mal so dunkle Früchte, finde ich, sondern es ist so reife, ja, reife helle Früchte irgendwie, keine Ahnung.
Ja, oder unreife Himbeere. So eine, kennst, es gibt ja Himbeeren, die sind irgendwie richtig dunkelrot und es gibt Himbeeren, die sind ziemlich hellrot.
Ich hätte jetzt eher, keine Ahnung, ja, so eine gelbe Pflaume oder so eine Mirabelle oder sowas hätte ich jetzt irgendwie.
Ja, bin ich nicht.
Aber gut, so ist das halt manchmal.
Ja. Ich würde nochmal stehen lassen, eine Runde. Aber ja. Die Nase, und merkst du was? Wir reden ja so noch über Frucht und über Eiche und wir haben den Rauch komplett ausgeblendet.
Ja.
Und das schon beim ersten.
Beim ersten.
Sehr schön.
Zum Rauch kann ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, ehrlicherweise. Der ist extrem verwoben mit der Frucht und mit der Süße. Deswegen, der ist auch nicht standalone irgendwie da, sondern der ist irgendwie Teil von dieser Komposition.
Integriert sich. Sehr schön. Aber damit wir nicht nur bei diesen ganzen Abfüllungen hier sind, lass uns doch mal vielleicht noch ein paar Sachen aufgreifen, die gerade so, wir haben jetzt lange nicht mehr über News, Abfüllungen, was geht gerade so ab in der Welt gesprochen.
Weihnachten steht vor der Tür. In meinem Supermarkt gibt es jetzt Spekulanten und Lebkuchen und so ein Kram. Aber keinen Whisky-Kalender habe ich da noch nicht gesehen im Lidl.
Aber es gibt jetzt einen Whisky-Kalender. Also zumindest gibt es irgendwie viele. Erstens Leute, die es selber machen und bei Facebook anbieten, habe ich gesehen. Also die laden halt, also keine Ahnung, die machen sich da echt Mühe. So teilweise in den Shops, die füllen Sachen selber ab und haben dann fast da oben, wo die oben kleine Löcher reingefräst haben, wo genau eine Sampleflasche reinpasst. Und dann hast du so ein Bogen im Endeffekt, wie eine Fassdaube, und die kannst du dir dann ins Fenster stellen wahrscheinlich und dann jeden Tag einen Whisky trinken.
Gut.
Und dann gibt's natürlich die Haufen Whisky-Kalender von der Industrie, die man in Shops kaufen kann. Für mich ist das nichts. Ich habe keinen Bock auf 24 Mal Whisky trinken.
Ich fände das cool, wenn das immer 10cl-Flaschen wären.
Ja.
So, ja. 240cl, 2,4 Liter Kalender. Also so mit Verpackung 3 Kilo.
Oh Gott. Merke ich mir. Ich würde es auch nehmen, wenn's ja. Nee.
Das wäre dann aber eher so ein Zwei-Jahres-Kalender, ne? Oder meinetwegen so 2 Samples pro Monat, ja, oder so, ne?
Ich finde es ein bisschen übertrieben, muss ich sagen.
Ja.
Also dann wirklich jeden Tag vor allen Dingen, boah, das wäre mir zu krass. Und dann hast du die Dinger halt rumstehen. Ist halt auch so, da kaufe ich mir lieber so Samples, wo ich Bock drauf habe. Beziehungsweise wären die Kalender, die für mich interessant wären, also die Kalender, die man so kaufen kann, das sind ja meistens irgendwelche Standards drin. Da ist nicht mal irgendwie was Interessantes.
Glenkinji 12.
Zum Beispiel. Ja, und ich meine, Talisker 10 ist geil, aber brauche ich jetzt auch nicht im Kalender haben.
Das wäre eher so eine Flasche, da würde ich sagen, wenn man hier im Garten die Feuerschale anschmeißt, holst du den raus, wenn die Nachbarn da sind.
Genau.
Dafür ist der, finde ich.
Ja.
So einer ist das so.
Und es gibt ja aber auch Kalender, wenn ich jetzt an die Sachen denke von Master of Malt oder sowas, die haben ja so eine Serie auch irgendwie mit 10 verschiedenen Kalendern, wo du dir aussuchen kannst, ich hätte gerne den japanischen, ich hätte gerne den, hast du nicht gesehen, fast starken, den von 10 bis 15 Jahre, den super rare und extra old, keine Ahnung. Es geht ja dann aber auch hoch auf irgendwie 300-500 Euro für so einen Kalender.
Nichts nach 69.
Genau. Ich bin 87 geboren, ich würde nur vor 87 trinken.
Sehr gut. Ja, ich finde, also die Idee ist ja eigentlich ganz witzig. Es gibt ja für alles Kalender, ne? Also eigentlich gibt es das ja so für Kinder mit Schokolade drin. Dann hat man gesagt, okay, wir machen welche mit Spielzeug. Dann gibt es irgendwie seit, ich weiß nicht, das war in meiner Jugend, gab es schon Bierdosenkalender. Ne, da waren halt die 24 Bierbüchsen von Tuborg, gab es sowas schon als ich Jugend, also als ich.
Das ist aber schon lange her.
Ja, da gab es schon so Tuborg-Bierdosenkalender, das weiß ich noch. Ne? Also von daher, das ist jetzt alles nicht neu. Ich sag mal, wenn du jetzt so einen Bierdosenkalender holst, kannst du halt immer noch sagen, ich mach mal nach einer Woche mal 5 Büchsen Bier auf oder so. Und nach ein paar Tagen. Beim Whisky finde ich das halt, ja, das ist irgendwie ein bisschen too much. Und wie du sagtest, das Qualitätsthema. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, man macht einen Gordon McPhail-Kalender oder einen Signatory-Kalender oder so, weil dann hast du halt viel Auswahl, viel verschiedene Sachen. Du hast wahrscheinlich ein paar 46% bei Signatory, du hast ein paar Fassstärken und so,
ja,
schon gemischt, aber alles irgendwo relativ solitäre Sachen, also kein Einheitsbrei, den du weißt, den kriegst du auch in jeder Hotelbar nachher. Na, bei so einem Standard-Diageo-Kalender, da hätte ich irgendwie auch Bedenken, dass die mir da halt den üblichen Krempel, den du sonst überall auch kriegst, so mit unterjubeln. Da sind natürlich dann auch die Billigsachen drin.
Klar. Classic Malt Selection, klar.
Ja, wie gesagt, die Glenkinjis dieser Welt, die da eigentlich dann auch nicht brauchst.
Was mir gerade eingefallen ist, was ich für einen Kalender cool finden würde, wäre zum Beispiel was, wo ich überhaupt keinen Plan von habe, wie zum Beispiel deutscher Whisky. Erstens, um deutsche Whiskys so ein bisschen zu pushen, und zweitens, weil da kann man ja wirklich noch was entdecken. Aber da würde ich auch nicht jeden Tag irgendwie mir so ein Ding reinrödeln.
Gibt es überhaupt 24 gute deutsche Whiskys? Nee, ne?
Naja, du kannst ja von verschiedenen Brennereien auch mal hier eine Abfüllung und da eine Abfüllung, dass die 2-3 Mal vorkommen.
Weißt du, kriegst du das so geschenkt, dass du, 24 deutsche Whiskys, da müssen noch 20 schlechte dabei sein.
Deine Vorurteile. Ich bringe Notiz an mich selbst, im nächsten Sample Set nehmen wir 4 deutsche Whiskys.
Oh nee, nicht 4. Komm, 1.
Na gut. jetzt wird ja das Weihnachtsset, da wollten wir nichts nach 69 nehmen.
Du wolltest doch unbedingt, willst ja auch, dass die Dinger loswerden. Wenn du Deutsche machst, glaube ich, wird das schwierig.
Quatsch.
Klar.
Wieso denn? Wir haben ein sehr, sehr interessiertes Publikum. Wirklich so. Kein Scheiß.
Nein, interessiert ist das Publikum mit Sicherheit, aber ob die deutschen Whisky wollen, das haben wir dahingestellt. Nein, ich glaube, man würde da schon was hinbekommen, keine Frage, aber Bei 24 fände ich es schon schwierig. Ja, da würde ich mich, glaube ich, da würde mir auch eigentlich nicht so sehr viel einfallen, wie man 24 verschiedene Brennereien in so einen Karton kriegt.
Das ist alles eine Frage des Willens.
Ja, mit Sicherheit. Ne? Irgendwas geht da immer rein. Voll kriegt man ihn. Es gibt vielleicht 1000 Brennereien, die in Deutschland Whisky herstellen, aber das will man ja nicht trinken.
Das ist ja das Witzige. In Deutschland gibt es mehr Whisky-Brennereien als in Schottland.
Ja, wir haben generell mehr Brennereien als in Schottland, da ja jeder Whisky macht.
Wollte gerade sagen, weil jeder...
Jeder, der Korn macht und den irgendwo ins Fass legt, der ist ein Whisky-Brenner.
Ja. Hatten wir ja letztens schon.
Ja.
Ich glaube, wir wiederholen uns.
Das ist nicht gut. Sein.
Das ist nicht gut.
Weißt du, wir haben so, glaube ich, manche Fans, liebe Grüße an Paddy, der weiß das alles noch, was wir erzählen. Das wissen wir dann schon nicht mehr, aber der erinnert uns daran beim nächsten Gespräch.
Müssen wir so eine Excel-Liste machen, wo wir die Themen abhaken? Wir müssen es professionalisieren.
Ich finde, du hörst alle Folgen nochmal nach und machst die Liste.
Danke. Hab ja sonst nichts zu tun.
Das ist mal so ein Ferienprojekt für Tim.
Ja, können wir da nicht eine Ausschreibung machen?
Für den Mega-Fan.
Ja, dann bekommt die Dram Good Krone. Das wird super.
Also Nummer 2 ist ganz anders als Nummer 1.
Ja, man merkt absolut den Unterschied. Ne? Ich habe hier gerade die Nummer 2 schon mal ins Glas gelassen. Und zwar ist das diesmal, der Finish-Teil besteht aus einem Bordeaux Hogshead. Und der Rest wieder, wie gesagt, eine Vollreifung aus dem Sherry-Fass. Was mich gewundert hat, wir haben ja vorhin gesagt, dass quasi dieses Refill-Sherry-Bar zur Hälfte leer gemacht wurde, lag das dann den Rest der Zeit halb voll da. Das hat ja einen enormen Headspace und da gibt's ja Oxidation bis zum Abwinken in der Zeit.
Es stand aber, das durfte so weiterreifen, zumindest bei dem Shop in der Beschreibung.
Ja, ich weiß. Das wäre mal interessant zu wissen. Können wir mal nachfragen vielleicht mal.
Können wir mal nachfragen, ansonsten könnten die natürlich 2 halbe Fässer zusammengekippt haben. Ne?
Du bist ein
dann
Fuchs.
Wieder ein volles ergibt.
Du bist ein Fuchs, ja klar. Hätte ich auch gemacht.
Also ich glaube, weil es kommt ja hier nicht auf das einzelne Sherrybad an, sondern das ist ja, das wird ja eh ein Cuvée, ne? Das, von daher ja. Könnte man das hier, finde ich, in dem Fall auch machen.
Ja.
Wenn man nicht das Single, wenn man eh kein Single Cask hat. Auf jeden Fall, was mir hier in die Nase springt, und ich habe überhaupt keinen Rauch mehr, also Rauch ist hier bei mir Nullinger in der Nase.
Nullinger.
Ich
nenne mich jetzt nur noch Ollinger.
Dafür habe ich hier Gummibärchen.
Welche Farbe?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist so eine Mischung. Ich habe hier so verschiedene...
Tüte aufmachen und reinriechen?
Ja, so ungefähr.
Also Gummibärchen gehe ich mit. Aber insgesamt ist die Nase viel ausgewogener, finde ich ein bisschen. Also die ist ein bisschen auf der süßen Seite... Aber hat auch eine schöne Frucht, die ich aber gerade nicht weiter betiteln kann.
Ja, es ist, glaube ich, mehr so eine Kunstfrucht. Ne, es ist so eine, wie gesagt, so Gummibärchen weiß ich auch nicht, was das für eine Frucht ist immer. Also die einen sind halt rot und die anderen sind grün oder so. Aber dass ich jetzt sagen könnte, das eine ist Himbeere und das andere Apfel, nur wegen der Farben oder Erdbeer, könnte ich jetzt auch nicht so sagen. Und hier finde ich das auch so. Deswegen sage ich vielleicht auch Gummibärchen, weil das so ein bisschen künstliche, aber angenehme künstliche Süße ist und so ein diffuses Frucht. Kompott.
Also für mich ist eine schon in Richtung Orange gehend, die Frucht.
Hast du Rauch? Ich habe vielleicht so ein bisschen was.
Ja, so ein bisschen. Doch, so ein bisschen Rauch habe ich, na klar. Also, aber das liegt halt daran, dass wir vorher jetzt schon einen hatten. Und das, wie gesagt, die Nase blendet das ja aus. Und das, dann merkt man natürlich auch, dass der Rauch der gleiche ist, weil dann sagt unsere Nase, okay, tschüssi Rauch.
Tschüssi Rauch.
Ne? Was soll ich damit? Lass mal das andere Zeug riechen. Vergiss nicht, Wasser dran zu machen.
Also ich würde, wenn du mich jetzt fragst, so vom Rauch her, würde ich jetzt sagen Highland Park.
Echt?
Ja.
Nee, auf gar keinen Fall. Nein.
Also wie gesagt, so kommt der mir jetzt von der Wahrnehmung hervor. Nicht, dass da so wenig drin ist. Wenn ich ihn als erstes hätte, würde ich denken, boah, Knall Rauch. Aber habe ich hier gerade gar nicht.
Das ist jetzt ein 8-Jähriger, also der wurde 2011 destilliert und 2020 abgefüllt.
Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, der ist älter von der Nase.
Ich wollte gerade sagen, mir fällt das, also ich würde sagen, mindestens genauso alt. Älter vielleicht nicht, aber ich würde keinen Unterschied vom Alter großartig feststellen.
Du hast ja gesagt, der ist ein bisschen ausgewogener, ein bisschen ausbalancierter und deswegen hätte ich vielleicht auf ein höheres Alter getippt.
Mhm, okay.
Das könnte sein. Aber tatsächlich, 8 oder 4 Jahre ist ja eigentlich schon ein großer Unterschied.
8 oder 12.
8 oder 12, ja, also genau. 4 Jahre Unterschied. Ein Bordeaux Hogshead Finish. Also interessant, auch da wäre ich jetzt auf Rotwein wäre ich jetzt nicht gekommen als Finish, aber es ist ja auch nur die Hälfte gefinished. die andere Hälfte nicht. Ich finde, das ist auch sehr dezent. Mhm. Es gibt ja so Rotweinabfüllungen, die auch eine relativ dunkle Farbe haben, wo man diesen Rotwein auch irgendwie greifen kann. Habe ich jetzt hier nicht.
Es gab mal ein, ich weiß nicht, aus was für einem Rotweinfass das war. Gordon McPhail hat auch mal diese Private Collection abgefüllt. Und also die aktuelle Private Collection sind halt alles so wirklich super High-Premium-Dinger. Aber früher waren diese Private Collections von Gordon McPhail alles besondere Weinfassreifung. Ja, das heißt Iskaya. Dann gibt's da einen, wie heißt das, Côte Rôti oder sowas. Mhm. Dieser, den...
Côte du Rôti oder so.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich.
All solche Sachen. Hermitage. Und da gab's einen Hermitage-Finish. Das war ein Lecic im Hermitage-Fass. Der war mega geil. Und das war, glaube ich, eine Vollreifung. Und das war was ganz anderes natürlich. Auch Rotweinfass, auch vielleicht ein anderer Rotwein. Aber da kam natürlich der Rotwein und der Lecic zusammen. War ein Bombending. Da erinnere ich mich noch gern dran. Schade, dass diese Apfelserie, ich weiß nicht, ob die eigentlich, doch, ich denke schon im Rahmen der Neugestaltung von Gordon McPhail, haben das komplette Ding eingestampft. Die sind jetzt alle eingegliedert in die, weiß nicht, wahrscheinlich Connoisseur's Choice oder sowas. Und mit sowas kann man es hier nicht vergleichen. Ne? Man hat hier wirklich eher eine dezente, einen dezenten Fasseinfluss. Die Süße kommt, denke ich, vom Destillat.
Ja, wahrscheinlich. Ich bekomme jetzt so langsam, ist komisch, ne? Das ist ein Bordeaux, man hat irgendwie Weingummi. Ich finde jetzt mit ein bisschen Wasser, also ich habe jetzt einen, an diese 1,5 cl einen vollen Teelöffel Wasser rangemacht.
Ja, ich auch.
Und da, finde ich, wird er weiniger. Da verliert er so ein bisschen diese Gummitiernote, sondern geht so ein bisschen mehr auch wirklich in eine Weinrichtung.
Hm, ich habe ein bisschen Minze auf einmal. Also was Ätherisches so ein bisschen.
Hm, ja.
Das hast du vorhin schon gesagt, das hatte ich bei dem ersten nicht so.
Da hätte ich jetzt gedacht, das kommt von dem Destillat, ne? Also wirst du
als Ja, Charakter. Wahrscheinlich, weil er auch jünger ist, dann ist es vielleicht noch ein bisschen intensiver.
Mhm.
Ja, das Wasser das öffnet
das Ganze nochmal. Kräuterigkeit.
Ja. 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 So, das neue Mikro lohnt sich auf jeden Fall. Wenn wir das im Nachhinein hören, ich freue mich da total drauf, wie gut das klingen wird. Und Lecic an sich war ja früher, beziehungsweise auch Topo Mori so, ne, unterstes Regal. Ne, und dass sie sich jetzt so gemacht haben, finde ich sowieso sehr, sehr interessant. Und freut mich total. Du verziehst schon wieder ein bisschen das Gesicht. Was
ist
da los?
Ja, nur der Punch, ne? Ich finde, in der Nase ist der fast ein Schmeichler. Und auf der Zunge, da zeigt er seine ganze Kraft. Da ist der prickelt, der ist sehr cremig. Mhm. Ne, dickflüssig cremig. Aber auch da habe ich jetzt wieder die Kraft des Destillats habe ich ganz schön wieder auf der Zunge.
Mhm.
Holla, holla.
Oh ja. Also, aber erst mal im Runterschlucken. Also wenn er die Zunge verlässt, also sobald Luft an die Zunge kommt, dann fängt er an, wirklich, also geht schon fast in Richtung, also Ingwer-mäßig und Pfeffer dazu, ja. Weißer Pfeffer dazu. Kein schwarzer, weißer Pfeffer. Mhm. Also hätte ich ein bisschen zu viel davon auf der Zunge, dann brennt das so ein bisschen, aber es ist eben kein Brennen. Also der kratzt nicht oder so, der, wie du schon gesagt hast, total cremig. Mhm. Und wieder eine schöne Frucht.
Ja,
ich habe so die Seiten von der Zunge, die springen gerade voll an. Ich habe einen richtig schönen Speichelfluss. Ja, um es mal wie Hotte zu sagen, das macht er ja relativ.
Speichelfluss setzt ein.
Ja, genau. Ja, aber kann man ja, für die Beschreibung ist das ja ganz nett, ne? Ja, da sind wir auch irgendwie alle mit groß geworden, gefühlt.
Ja, und ich bin mir nicht so ganz sicher, aber diese Fruchtaromatik, die geht auch wirklich hin. Ist weiterhin auf der helleren Seite bei mir.
Mhm.
Aber jetzt ein bisschen in die tropische Richtung.
Oh, und die Nase wird jetzt geil. Junge.
Junge.
So ein Feuerball. Junge.
Junge.
Ja,
also tolle Nase. Tolle Nase.
Also die Nase ist der Hammer.
Ich finde auch beim ersten allerdings schon, dass mir die Nase ein bisschen besser gefällt als der Geschmack.
Aber Whisky geht ja auch so gefühlt 80% über die Nase.
Ja gut, aber es gibt so welche, da, wo du sagst, das Trinkerlebnis und das Nasenerlebnis hält sich die Waage oder das Trinkerlebnis ist angenehmer oder besser. Mhm. Ich finde, bis jetzt sind die beiden eher so auf der Nasenseite für mich vorne.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, dass die jetzt vom Trinkgenuss auch super sind. Ja, größer 60%, das ist immer noch, finde ich, echt eine Herausforderung.
Das ist krass, ne?
Also wenn man das nicht runter verdünnt, dann ist das schon Bretter, die Dinger. Ne?
Ja,
also
ich bin...
Das, Jetzt einfach so sich so ein Ding mal auf den Tisch stellen abends und dann mal so 3CL sich in so einen Tumbler lassen, weiß ich nicht.
Aber du kannst mit Wasser spielen, das ist ja das Schöne. Ne? Kriegst du halt nochmal, also man muss auch sagen natürlich, dass die Flaschen preislich gesehen relativ hoch angesetzt sind für einen 8- bzw. 12-Jährigen.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ambitioniert sind die, ne? Was kosten die Dinger eigentlich?
War nicht 130 Euro, die für den 12-Jährigen? 130, echt? Ich glaube, zumindest für die Endkunden. Ich glaube, so in der Richtung...
Wäre schon ganz schön teuer.
Lag das. Recht. Definitiv. Und aber man muss auch bedenken, wie gesagt, das ist eine Fassstärke. Du bekommst natürlich ein bisschen mehr dafür. Ja, mit 60% kannst du ihn nochmal schön verdünnen. Also 90 Euro für die 8-Jährigen und ich glaube, ein bisschen mehr dann, ein bisschen viel mehr für die 12-Jährigen. Ich denke, es waren so...
120.
Ja? 120,
okay. Also ich habe jetzt einen Shop, das ist natürlich vielleicht von Shop zu Shop verschieden, aber in dem Shop sind für die 8-Jährigen 90,
ja,
und die 12-Jährigen 120.
Ja. Bei welchem Shop bist denn du?
Sag ich jetzt nicht.
Okay. Ja, aber wir sind wahrscheinlich im gleichen. ja, natürlich.
Ja, ich wusste, dass der die hat. Auch
ja.
Da hat, ne? Deswegen
habe ich da jetzt nochmal geguckt. Ja, aber nochmal zurück zu Legic und Turbomori. Die sind ja so irgendwie früher, war das nicht so das geile Zeug. Wir hatten mal, erinnerst du dich an das Tasting, was wir gemacht haben, wo wir den alten gegen den neuen Turbomori 10 hatten?
Ja.
Den alten Turbomori 10 konntest du in die Ecke stellen.
Weiß ich nicht. Ich fand, also wenn du den alleine getrunken hast, also nur den alten, dann hast du, dann denkst du wirklich, boah, ne? Aber wenn du die verglichen hast, dann war der Unterschied gar nicht so.
Ach so, okay. Aber die haben den 10er jetzt auch eingestampft, also zumindest ja, die Originalerfüllung. Ne? Gab es den 10er in der grünen Flasche und dann alle anderen in der klaren, beziehungsweise manchmal eine dunkelbraune Flasche?
Das war der Legic, ne? Der hat, glaube ich, dunkelbraun gehabt, der 10er, oder?
Nee, der Legic war immer in der klaren Flasche, der 10er.
Okay.
Und der ist ja, den gibt es ja auch noch in der klaren Flasche, okay, auch als 10er, aber von Turbomori direkt. Das unrauchige Destillat, das gibt es jetzt, glaube ich, als 12er.
Genau,
12-jährigen
jetzt ist es ein 12er
Standard.
Und, genau. Haben sie 2 Jahre dazugepackt und ein bisschen mehr Frucht reingekriegt, aber der ist auch ein bisschen...
Hast du den schon probiert?
Ich habe den schon probiert. Der hat ein bisschen was von seiner Eigenständigkeit verloren.
Schade.
Der ist ein bisschen beliebiger geworden. Also da ist die zusätzlichen Fasskomponenten, die dazugekommen sind, diese 2 Jahre plus dann wahrscheinlich viele verschiedene Fässer, haben dem nicht unbedingt im Sinne von Individualität gut getan.
Mhm.
Würde ich sagen. Aber gut, ich sag mal, der ist auf jeden Fall jetzt eingängiger geworden. Ne? Der normale 10er war auch schon sehr eigen. Wenn du diese nebeneinander hattest, hast du schon gemerkt, dass die eine Verwandtschaft haben. Die waren ganz anders, klar. Der alte Turbomori 10, der hatte so ein bisschen was so vom nassen Lappen und so. Weißt du, wenn du irgendwie, ist bestimmt jedem schon mal passiert, man wischt irgendwie die Bude und dann bringt man den Lappen nicht richtig aus und findet man nach 2, 3 Tagen einen Eimer, der in der Ecke steht, im Abstellraum. Und das, so einen Ton hatte, so eine Note hatte der irgendwie, so nasse Pappe und so. Der war schon, der alte Turbomori war schon grenzwertig. Und dann hatte der auch nur 40% und da hatte auch irgendwie nicht so richtig Kraft und so, aber eben diese irgendwie Fehlnoten, die man nicht so angenehm fand. Der neuere, der war eher so auf so einer maritimen Seite vielleicht. Der hat zwar auch eigenartige Noten gehabt, aber der hat dieses, was du so an gammeligem Papier oder so hattest,
ja,
das hat der so vielleicht mit so ein bisschen, ja, so ein Pier, der in der Sonne steht, ne, so der auch so ein bisschen muffig, gammelig, aber halt mehr so ein bisschen wie so etwas unangenehmer riechende Seeluft.
Brackwasser.
Ja, so ein bisschen in die Richtung irgendwie, ne? Also nicht so intensiv, aber diese eine Note schimmerte da auch raus. Deswegen fand ich nicht schlecht alles, aber auch nichts, wo du jetzt irgendwie hinterher heulst, dass es nicht mehr da ist. Muss ich auch sagen. Wobei der neue, wie gesagt, ist relativ belanglos. Von daher.
Der 12er,
ja.
Okay.
Da geht jetzt nicht mehr so sehr viel. Aber ist auch nicht schlimm. Also ich, wie gesagt, die Destillate wandeln sich im Laufe der Zeit und die Ansprüche der Destillerien wandeln sich und da muss man halt mal gucken, was da passiert. Wie sich das so weiterentwickelt.
Mhm.
Ich hätte ja gerne mal diesen 15er Turbomori probiert, den Standard in dieser Holzkiste. Habe ich irgendwie nie vor die Flinte bekommen. Aber das ist auch ein, glaube ich, eine Flasche, die sich, wenn man sie noch irgendwo findet oder sieht, dass es sich lohnt, mal zu öffnen. Ja, hast du schon geöffnet?
Nee, siehst du.
Lohnt sich mal zu öffnen.
Lohnt sich aber auch erstmal noch vielleicht stehen zu lassen.
Das kann man auch machen, na klar.
Aber die, das ist eine Flasche, die werde ich auf jeden Fall auch öffnen. Und ich bin so froh, den habe ich gejagt. Das ist so eine Flasche, die habe ich gejagt und ich habe die getauscht dann irgendwann. Ich hatte einen relativ seltenen und sehr, sehr begehrten Bruichladdich von The Malt Man und habe die mal hier bei uns im lokalen Tabakladen gekauft. Weil der hat immer diese ganzen gehypten Maltman-Sachen hat er halt immer noch. Und habe ich irgendwann die Flasche gekauft und ich bin jetzt nicht so der Laddie-Fan. Und dann habe ich gesehen, dass jemand den sucht und dafür aber diesen Tupperware angeboten hat. Habe ich sofort zugeschlagen. Gesagt, so los, komm, wir tauschen.
Hätte ich, glaube ich, auch gemacht, weil ich bin auch nicht so der mega Bruichladdich-Fan. Also ich finde manche Sachen ganz nett, aber so der Turbo Nummer 15 hätte mich da wahrscheinlich jetzt auch mehr gereizt als irgendein so ein Maltman.
Ja, ich finde auch die Aufmachung einfach geil, diese dunkle Holzkiste, dann ist das Teil noch so eingepackt in so einem, was ist das, so ein Papier, so ein Packpapier im Endeffekt, so ein knistriges, wo dann die Karte der Insel drauf ist und so weiter. Er ist schon ganz hübsch gemacht und das ist ein Ding, da freue ich mich mega drauf, wenn ich den mal aufmache. Das machen wir definitiv mal.
Die höherwertigeren Glenlivet sind auch in so einem Blumenladenpapier eingeschlagen nochmal so. Also so ein Knisterpapier, wo so Sträuße drin sind und so.
Ja, der Glenlivet Founders Reserve auch.
Ich kenne das nur von den höherwertigen. Was hatte ich denn mal für einen Glenlivet? Da war das nicht.
Also der 12er auf jeden Fall. Ich habe einen 12er bei mir im Garten stehen. Letztens waren Bekannte bei uns, die haben eine Flasche Whisky mitgebracht, Glenlivet 12. Und der war auch so eingepackt. Das hat mich gewundert. Sah richtig schick aus, ja.
Gut, kann ja auch neu sein, weiß ich nicht. Weil früher war das eher ein Zeichen, also damit haben sie die höherwertigen Abfüllungen halt irgendwie nochmal besonders mit hervorgehoben.
Ich hatte es noch irgendwo. Scotts gibt es ja so eine Apfelserie, beziehungsweise ein unabhängiger Abfüller. Ich glaube, da heißt Scotts irgendwas. Und weiß nicht, ob es den noch gibt oder ob es den mal gab. Und das war ganz witzig. Da war die Umverpackung, war wie Leder. Im Endeffekt, und innen drin, die Flasche war dann in einer, so eine, auch so ein Blumenpapier im Endeffekt, ne? Aber in Orange. So die wunderschönste Farbe der Welt. Muss man mögen. Du schnüffelst schon?
Ja, ich muss gerade feststellen, dass ich mich ein wenig anfange, schwer zu tun.
Mit den Unterscheidungen?
Nicht mit Unterscheidungen, die riechen alle völlig anders.
Ja, das ist
krass. Aber ich muss jetzt immer wieder mal zurückspringen, um mir den davorherigen Verkosteten wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Habe ich auch gemacht.
Wenn ich jetzt hier jetzt in dem neuen rieche, dem dritten jetzt, bin ich gedanklich, kriege ich nicht sofort den Sprung nach hinten, dann muss ich erst nochmal kurz dran riechen, um mir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
Das Witzige ist, für mich werden die gerade irgendwie immer schöner. Also
du trinkst ja den Whisky doch schön, Tim, gib's doch zu.
Wahrscheinlich. Aber, also wie gesagt, also wenn ich jetzt eine Liste machen müsste, wir haben jetzt 1, 2 und jetzt habe ich gerade die 3 ins Glas gelassen vor 2-3 Minuten. Nasenmäßig gefällt mir wirklich die 3 aktuell am besten. Und ich habe auch bei den anderen beiden jeweils noch ein bisschen einen Schluck im Glas gelassen, damit ich das nochmal vergleichen kann. Rein vom Papier her war der mit dem Finish-Anteil aus dem Portfass für mich der interessanteste.
Ich bin lustigerweise gerade bei der 1.
Für dich ist das der dir am besten gefällt?
Von der Nase her jetzt, wenn ich jetzt rieche.
Okay, neben mir.
Vor 5 Minuten wäre es die 2 gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir lassen ja normalerweise die Whiskys auch immer ein bisschen atmen. Das machen wir jetzt gerade nicht. Wir hauen die halt direkt ins Glas und riechen. Wir haben die nicht vorher eingeschenkt wie sonst. Das heißt, die fangen ja jetzt erst eigentlich an, sich richtig zu öffnen. Normalerweise, oder oft ist es ja so, dass wir 30 Minuten reden, bevor wir das Ding überhaupt mal verriechen. Jetzt verriechen wir sofort nach dem Öffnen, was bei rauchigen Whiskys manchmal ganz gut ist. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlecht. Aber die verändern sich jetzt noch relativ stark hier auf dem Tisch.
Die 1 bekommt jetzt ein bisschen Vanille und Karamell.
Karamell bekommt die, genau. Das habe ich auch, Karamell.
Ja, definitiv. Ich habe gerade noch mal reingeschnüffelt. So eine kuchenartige Komponente bekommt die.
Ein bisschen American Oak.
Denke ich. Ja. Kann gut sein. Na dann.
Also den dritten finde ich jetzt relativ weinig und rotzig.
Geil.
Also hier finde ich, das ist jetzt der rotzigste von allen bis jetzt. Finde ich. Und der hat eine ganz klare Weinnote. Also hier hat man
eine schöne Säure.
Hier hat man das das Weinfinish quasi schon, springt einen auch aus dem Glas an. Finde ich.
Ja, also ist unverkennbar, definitiv. Das, aber wahrscheinlich gefällt mir auch das gerade. Ne? Deswegen sage ich
ja. Wahrscheinlich. Ja, ja. Also das ist jetzt alles nicht, dass ich sage, schlecht oder was, ne? Sondern einfach nur von dem Charakter her würde ich sagen, das hier ist so der krawalligste bis jetzt, den wir hatten. Der intensivste, der am meisten. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt auf einmal wieder Rauch, komischerweise.
Okay. Vielleicht war der gerade einfach. Was heißt weg? Warte, ich gucke mir jetzt nochmal den zweiten an. Da ist Rauch. Ohne Ende.
Ja, wie gesagt, ich habe den hier jetzt auf jeden Fall wieder relativ deutlich in der Nase. Vielleicht auch gepaart mit dieser Weinigkeit. Und was ich jetzt hier nicht mehr so habe, ist die Süße gerade. Die ist bei mir nicht so präsent.
Nee, das stimmt. Der ist eher knackig. So, ich habe immer Probleme damit, das auf Deutsch zu beschreiben. Ich würde es im Englischen crisp nennen.
Knackig?
Nee, das, knackig trifft's nicht mit dem, was ich meine.
So crunchy, meinst du? So
ja, also genau.
Okay.
Ne, und das
chipsig.
Chipsig, ja, lassen wir. Wir müssen uns mal hinsetzen und Beschreibung für Notes machen, die wir nutzen können.
So, ich mache mal wieder jetzt einen Teelöffel daran. Um mal mit Wasser verdünnt nochmal zu verkosten. Zu verriechen vielleicht vorher erstmal. Und zwischendurch überbrücke ich das nochmal mit einem kleinen Brewdog Pale Ale Schluck.
Irgendwann müssen wir wirklich Geld dafür verlangen. Ja. Jedes Mal ein Bier und Whisky.
Eine Kiste pro Folge, sonst.
Diese Folge wird eben mit freundlicher Unterstützung präsentiert von.
Wir nehmen irgendeinen so Lieferdienst und dann kriegen wir hier jede Woche eine andere Kiste hingestellt. Aber die haben immer so schlechte Auswahl eigentlich. Das gibt's. Also es ist mehr so Industriebier. Da gute Auswahl. Aber so für Whisky-Verkostung, wenn wir sagen, wir wollen da auch ein bisschen experimenteller Bier trinken, dann ist das nicht das Richtige.
Experimenteller Bier trinken.
Ja, das ist jetzt so, ich würde sagen, Brewdog, das ist ja auch so ein bisschen Craftbier, auch wenn es jetzt hier schon wahrscheinlich ein größeres Unternehmen ist. Die auch ordentlich abfüllen und die aus dem Craft-Bier-Bereich schon wieder raus sind. Aber die haben ja doch noch irgendwie diesen Nimbus. Auch wenn sie wahrscheinlich mittlerweile relativ groß sind.
Ja, die sind wirklich groß inzwischen. Ja, und das ist halt das Witzige. Die haben halt dieses, ich glaube, das heißt Equity for Punks. Ja, wo eben die Leute, die Brewdog geil finden, Unternehmensanteile kaufen können und dadurch sind die halt extrem gewachsen. Ordentlich Kapital eingesammelt und sind jetzt, ich meine, in ganz Europa, die waren vorher, war das ein schottisches Ding, ich weiß nach 2016 kannte die in Deutschland irgendwie kaum einer. Und da habe ich mich irgendwie total gefreut, als ich in Schottland war und die gesehen habe und war total angetan. Und jetzt merkt man halt, wie die Schritt für Schritt auch auf den deutschen Markt irgendwie voll aktiv werden. Ne? Und inzwischen kriegst du die halt irgendwie wirklich nicht beim Discounter, aber im Supermarkt auf jeden Fall.
Waren das eigentlich auch die in den USA so ein Bierhotel eröffnet haben?
Oh, das weiß ich nicht.
Ich weiß gar nicht, ob die das sind. Da kannst du auf dem Zimmer einen Zapfhahn. Kannst du auf dem Zimmer Bier ziehen.
Das ist schon wieder ungeil. Ich meine,
du guckst halt auf die, also da sind die Zimmer um die Brauerei gebaut.
Aber das ist nicht Brewdog, weil die Brauerei
sitzt ja in Schottland. Jede Fensterfront geht halt auf die Brauerei. Also, das eine nach draußen und eine nach drinnen.
Ja.
Und der Kern ist sozusagen die Brennerei. Und von jedem Zimmer kannst du in die Brennerei gucken.
Brennerei oder Brauerei?
Brauerei, sorry.
Ja. Können die ja nicht sein, weil die sind ja Schotten.
Die brennen auch nur in Schottland?
Ich weiß, braun.
Braun, Entschuldigung.
Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht, ob die, aber ich denke ja. Also gefühlt sind die USA-mäßig nicht so unterwegs.
Das ist doch hier.
Aber
ich habe es gefunden.
Ja.
In Ohio. Es hat sogar einen Biersparbereich.
Ja, das gibt's ja hier auch. Irgendwo habe ich das letztens gelesen. Ich war auf der Suche nach einem coolen Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder und habe ein Bierhotel entdeckt.
Die Kraftbierbrauer von Brewdog gehen auf Expansionskurs und bauen nicht nur eine neue Fabrik in den USA, sondern auch ein Hotel.
Ah, dann ist es krass.
Vergesst Disneyland. Das wird der neue glücklichste Ort auf der Welt. Das Bier-Nirvana, wo du Hopfen, Gesichtsbehandlung und Gerstenmalzmassage.
Ja, das gibt's ja alles schon.
Aber wie gesagt, jedes Zimmer mit einer Zapfanlage ausgestattet.
Aber das finde ich schon wieder uncool, weil was ich cool finde an Biertrinken ist eben, nicht alleine auf dem Hotelzimmer sitzen und sich irgendwie einen reinzujodeln, sondern Leute zu treffen und dann mit denen, ja, die Zimmer sehen halt auch geil aus.
Stylische Zimmer, ich habe gerade so ein Foto, halte ich den Tim so hin, so ein bisschen punkig auch, ein bisschen abgerockt, aber halt irgendwie modern, und dann siehst du halt, dann steht sozusagen an einer großen Fensterfront, da siehst du halt so fette, ich weiß nicht, was das für Holzfässer sind, wird da gemeischt oder so, ja, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Brauprozess nicht aus.
Sieht, aber auch, ja, sieht aus so, wie Gerbottiche.
Da guckst du auf so riesige Holzfässer, die du so, wenn du aus seinem Schlafzimmerfenster guckst. Und du siehst auch, du hast einen langen Tresen auf der rechten Zimmerseite und da ist Zapfhahn.
Ja, ja. Ja, aber das meine ich ja. Wie gesagt, ich finde es irgendwie geiler, Bier zu trinken mit Freunden. Irgendwie bei uns, keine Ahnung, hier bei mir im Westen von Leipzig, wir haben unsere kleine Stammbar, das Subotnik. Und dich dort mit Freunden treffen, schönes Bier vom natürlich vom Fass zu trinken. Ich finde schon geiler, irgendwie Bier vom Fass zu trinken, anstatt jetzt irgendwie aus der Flasche. Flasche geht natürlich auch voll klar. Yes. Aber Fassbier ist schon wesentlich leckerer irgendwie. Weiß nicht warum, woran das liegt.
Es hat frisch gezapftes und nicht...
So klar. Ja, na klar. Aber diese soziale Komponente finde ich halt irgendwie cool. Sicher trinke ich irgendwie auch gerne mal ein Bier zum Armbrot. Aber kann es auch mal alkoholfrei sein, als Essensbegleitung im Endeffekt, aber halt dieses, triffst dich mit Kumpels, trinkst ein Bier, das finde ich schon irgendwie ganz entspannt.
Ja, definitiv, gehört dazu.
Und Zapfhahn auf dem Hotelzimmer finde ich schon wieder eher so, ach komm ey.
Da liegst du dann voll auf dem Bett und denkst, noch mal aufstehen für ein Bier? Nee.
Kann ich einen Schlauch dran machen und mir ins Bett legen?
Warum ist der Hahn nicht hier am Nachtschränkchen? Ja, ja, genau. Nee, also klar, ich glaube, das ist auch eher so ein Gag. Ne? Weil die, ich hatte da Fotos von gesehen, da haben die so die Hotellobby gezeigt. Und da haben halt die Leute halt gechillt und haben da verschiedene Biere probiert und so in der Hotellobby. Hm. Also ich glaube, das ist dann eher so, dass du wie in so einer großen Kneipe da sitzt.
Aber das ist ja trotzdem BrewDog extrem expandiert. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. Wenn die so in den USA und dann so ein Projekt haben, okay.
Eine weitere Fabrik stand da.
Ja.
Also haben die wohl...
Schisch.
Die hallen noch schön nach, die Gläser.
Ja, das Schöne ist, wenn ihr mit Kopfhörern hört, sind euch spätestens jetzt die Kopfhörer vom Kopf gefallen. Ah. Stille im Podcast, ganz schlechtes Ding. Hm. Ganz, ganz schlechtes Ding.
Deswegen solltest du mal quatschen.
Ja, ich weiß aber gerade nicht, worüber ich reden soll. Du verziehst ein schönes Gesicht.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich an die Kraft des Destillats noch nicht gewöhnt.
Aber du hast doch verdünnt.
Ja, ich habe verdünnt mit dem Teelöffel, aber ich finde, der hat extrem Power. Ich weiß nicht, woher die Schwäche kommt heute Abend. Normalerweise habe ich mich da nicht so mädchenhaft, aber heute bin ich irgendwie ein bisschen zart. Keine Ahnung. Ich finde den jetzt auch wieder cremig. Ein bisschen zu dieser Cremigkeit gesellt sich aber auch eine etwas dünnere Komponente. Also der vorherige war für mich deutlich dickflüssiger. Und ich weiß nicht warum, aber der hat irgendwie was Pfirsichartiges, finde ich. Hm. Und so ein, also der Rauch ist jetzt hier für mich auf der Zunge viel, viel stärker, so ein bisschen brackig, so dreckig, dreckiger Rauch.
Salzig,
dreckig, genau, vielleicht ist das, was ich damit meine. Halt ganz anderer Rauch, finde ich, als bei denen davor. Nicht ganz anderer Rauch, aber der Geschmack auf der Zunge, der hängen bleibt, der hat eine ganz andere Kraft so, oder einen anderen Einschlag. Vorher fand ich den etwas gediegener. Hier finde ich den wie schon in der Nase deutlich, deutlich kräftiger vom Rauchgehalt her. Und ja, für mich schmeckt der irgendwie, also der jetzt deutlich dreckiger als die anderen.
Also für mich ist das ein Apfel-Pflaumen-Crumble mit so ein bisschen Salz in dem Crumble oben mit drin. Es ist genau, du hast so fettreife Äpfel irgendwie, so in die Richtung, die gebacken sind. Dann eine schöne Würze dazu, bisschen was Pflaumiges. Ich würde auch mitgehen, Pfirsich oder sowas, aber eher so rote. Eher so Nektarine vielleicht. Und dann ist da Salz. Also ich bin da voll auf der Salzseite. Brackwasser.
Ja, ich hab so dreckiges Wasser.
Ja.
Mit so ein bisschen Teer drin, mit... Also so Komponenten, die man eigentlich nicht in seinem Crumble haben möchte.
Aber im Whisky möchte ich die haben.
Ja, im Whisky möchte ich, ich meine jetzt im Crumble eigentlich. Ja. Ne? Also wo ich sagen würde, das passt eigentlich nicht rein. Im Whisky verbinden sich ja die Sachen wiederum wunderbar ineinander. Von daher ist das genau das Richtige. Allerdings, wie gesagt, hier, der ist schon sehr unausgewogen, finde ich. Ne? Der hat für mich, hat der im Gegensatz zu den vorherigen, jetzt nur im Vergleich, ne, ist der deutlich sperriger und
der weniger, zeigt Kante.
Der zeigt Kante, der ist deutlich weniger zugänglich.
Aber finde ich geil.
Der hat auch was, keine Frage. Also ich wollte jetzt nicht, und auch hier wiederum nicht sagen, der ist schlecht, aber der ist jetzt derjenige, welcher am sperrigsten ist, am wenigsten zugänglich, am wildesten, die größten Kontrapunkte aufmacht, so in alle Richtungen, finde ich. Mhm. Ist auch wieder ein Junger, ne? Ist das ein Achtjähriger? Ja, ne? Ich sehe es jetzt gerade gar nicht. Ja, ist wieder ein Achtjähriger.
Ja, 2011 destilliert.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, also ich mag, also die Kante hier.
Burgundy Hogshead.
Ja, was ist denn jetzt, also das ist ja, wie gesagt, also einmal haben wir jetzt das Bordeaux, dann haben wir jetzt das Burgund und als nächstes kommt nämlich mit der Nummer 4 theoretisch wieder Bordeaux und diesmal aber mit einem höheren Alter und zwar 12 Jahre.
Das Interessante, finde ich, ist, dass Bordeaux ist das einzige Fass, was sich doppelt, ne? Also vom Finish her.
Ja.
Wie gesagt, alle haben Refill Spanish Butts.
Ja.
Und von den Finishes ist das Bordeaux Hogshead das einzige, was zweimal da ist, nämlich einmal mit 8 und einmal mit 12 Jahren.
Ja.
Das ist schon spannend vom Vergleich. Warum sie die auseinandergezogen haben, weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht haben sie gedacht, nacheinander wäre dann auch zu langweilig, deswegen machen wir daraus einmal die 2 und einmal die 4.
Also von der Nummer her, ja, keine Ahnung.
Vielleicht gewürfelt im Suff, wer weiß das schon.
Kannst du mal bei Signatory anrufen. Ach nein, das ist ja Kirsch gewesen.
Im Suff?
Okay, ja. Hätten wir jetzt einen Laptop dabei, also wie gesagt, mit der neuen Technik haben wir keine Laptops mehr hier stehen. Wir machen das jetzt gänzlich ohne irgendwie Internet und so. Wir back to the roots, wir unterhalten uns richtig und haben jetzt einfach ein Aufnahmegerät hier liegen. Hätten wir jetzt einen Laptop da, hätten wir uns einfach sagen können, ey, Patty, kannst du dich mal zuschalten? Obwohl, ob das jetzt zielführend wäre auf dem Freitagabend, ich weiß nicht.
Ich habe jetzt wieder mal den Vergleich, ne, und ich würde behaupten, auch der dritte im Bunde, also jetzt unser Burgundy Hogshead, der wird sich noch entwickeln. Der die Nummer 1 und Nummer 2 finde ich gerade richtig geil von der Nase her, beide. Dagegen fällt Nummer 3 ganz schön ab, finde ich.
Die sind viel tiefer auf einmal.
Ja, die entwickeln eine Tiefe, wirklich richtig geil. Nummer 3 fällt dagegen richtig ab. Aber ich würde behaupten, da die anderen beiden auch diese Tiefe nicht hatten, sondern eigentlich eher aus dieser, von dieser Aromenkraft gelebt haben und jetzt irgendwie so eine Gesetztheit auch zeigen, glaube ich, kommt der dann auch noch. Also ich kann mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, da wir entgegen unserer normalen Vorgehensweise jetzt nicht großartig haben vorher atmen lassen, dass wir das jetzt ganz gut ist, dass wir den noch im Glas behalten jeweils. Und wirklich nur einen Sip nehmen und dann den nächsten nehmen.
Das ist korrekt. Ich stelle ihn schon mal hier hin, die Nummer 4. Wie gesagt, der wäre dann wieder aus dem Bordeaux-Fass. Aber lass uns doch vorher noch vielleicht ein bisschen abschweifen. Ich mag Abschweifungen.
Wohin willst du denn schweifeln?
Was hast denn du zuletzt gekauft?
Whisky meinst du jetzt?
Naja,
oder Spirituosen?
Über deine Yacht will ich jetzt nicht reden.
Meine Yacht, mein Auto, mein Haus, mein Pferd, meine Pferdepflegerin. Nein. So geht das, glaube ich, in der Werbung, ne? Oder? Keine Ahnung. Oder ging das? Das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Nein, ich bin ja ein Fan von diesen Mizunara-Reifungen.
Japanische Wassereiche, meinst du?
Japanische Wassereiche, genau. Oder Japanese Oak.
Ja.
Wie es auch manchmal heißt. Und es ist aus dem Nichts vor meiner Nase wieder mal eine Flasche aufgetaucht, die einen Mizunara-Finish hatte.
Mhm.
Eines schottischen Whiskys, und zwar ein Chivas Regal, 18 Jahre.
Hast du nicht davor, haben wir da schon drüber gesprochen, irgendwas anderes, sowas was Irisches nochmal gekauft?
Ja, ich hatte vor ein paar Monate, Wochen, ich weiß gar nicht, auch schon ein bisschen her,
ja,
da habe ich ein Writer's Tears Single Cask Mizunara Finish gekauft. Das war aber Fassstärke, 55%, oder wie weiß ich, ob es Fassstärke war, aber der hatte 55%, das weiß ich noch.
Ja.
Ich glaube, kein Alter drauf, bin mir aber nicht ganz sicher. Und aber da ich ja diesen Glendalough Mizunara so gefeiert habe und ich mir seitdem irgendwie das ziemlich cool finde, wenn die Schotten oder die Iren mit Mizunara finishen und ich auch diesen Chivas Blend gar nicht schlecht fand, Der ist ja ohne Alter und der hat ja auch so ein Finish. Habe ich gedacht, als jetzt dieser 18-Jährige, der war auf einmal, stand der in einem Shop.
Der ist 18.
Na, das ist der 18-Jährige als Finish. Ja. Und mit 48% abgefüllt.
Okay.
Und in einer 1-Liter-Flasche.
Okay.
Und unter 100 Euro.
Okay. Hallöchen. Chivas Real.
Also, Chivas 18 mit 48%. Misonara Oak Finish. Und ein, also wie gesagt, ne, ich habe das so gelesen, ich dachte, wo ist der Haken?
Und da kommt er in so einer krass großen Box auf und so. Das ist ein
mega Karton.
Das ist ja so.
Ich habe gedacht, ich kriege hier jetzt irgendwie eine Kiste Wein geschickt oder irgendwas. Weißt du, ich hatte auch Wein bestellt.
Ja.
Und es war aber hier eine Flasche. Das ist wirklich ein Megakarton, riesengroß.
Krass.
Und es ist irgendwie Teil einer Serie, so ganz verstanden habe ich das nicht. Es gibt irgendwie wohl 3 davon. Ein First Fill Bourbon Finish, ein First Fill Sherry Finish und ein First Fill Misonara Oak Finish.
Mhm.
3 verschiedene.
Ja.
Und die anderen beiden interessieren mich jetzt nicht unbedingt. Also klar, Chivas 18 First Fill Bourbon Finish kann auch interessant sein oder so. Die sind alle mit 48%, das ist cool. Das ist ja für einen Chivas auch nicht gerade gewöhnlich, dass der halt eben mit einem hohen Alkoholstärke abgefüllt wird. Der hat
ja
eigentlich immer 40. Aber die fand ich jetzt nicht irgendwie so, dass sie mich jetzt begeistert hätten. Und ich habe jetzt, also wie gesagt, ich habe da vorher auch ja nicht nachgesucht. Ich habe jetzt einfach nur über den gestolpert durch Zufall. Und habe dann den bestellt und dann erst gemerkt, dass es da noch 2 weitere gibt aus dem Travel Retail. Und den gibt es schon seit 2 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, ich finde den hier gerade gar nicht.
Wen findest du nicht?
Diesen Whisky, von dem du sprichst.
Gib doch mal Chivas 18 Japanese ein.
Ah, nicht Misonara, sondern nee, Japanese.
Japanese auch. Misonara steht dann irgendwo nur auf der Flasche.
Ah.
Genau.
Ich habe gerade mal mein Handy gezückt und wollte mal schauen, wie das Ding aussieht. Ich habe diese Verpackung irgendwo gesehen. Naja, aber unter 100 bist du da auch nicht.
Doch, ich schon. Ich hab 90 dafür bezahlt. Ich habe den gesehen.
Du hast mal wieder Connections zu irgendwelchen komischen Whisky-Dealern, die dir...
Im Steno-Normalen-Shop und für eine Literflasche. Geil.
Ah, mit 5% Rabatt?
Nee.
Nicht? ja, super. Ich freue mich, wenn du den mal aufmachst und ich mal probieren kann. Weil das klingt wirklich interessant. Wir sind ja beide, glaube ich, so ein paar Leckermäulchen für diese Misonara-Fässer. Irgendjemand hat es letztens ganz witzig ausgesprochen, das so Misonara.
Misonara.
Misonara. Aber ich weiß nicht, ob es so funktioniert oder.
Das klingt so, die kommen mir nicht zu nahe, weißt du? Misonara.
Ja, was willst du?
So Hand ausgestreckt, also ja. so ein Stoppschild hochgehalten. Misonara.
Ja. Riech mal in das Glas.
Ja, mach ich mal.
Jetzt muss ich zugeben, wir haben bisher 3-mal die gleichen Gläser gehabt. Jetzt haben wir auf einmal ein anderes Glas. Und zwar Ollis Lieblingsgläser von Jacques Weindepot. Richtig cool. Eigentlich sind das, glaube ich, Starkweingläser, also Sherry Portfell Gläser, nicht Fässer. Wir trinken hier aus Fässern im Übrigen.
Aus Starkweinfässern.
Aber die Gläser sind so geil. Ich liebe die auch.
Ich finde super.
Ja,
ich komme aber irgendwie nicht mehr zum Jacques. Ich war ewig nicht mehr im Jacques Weindepot, ob es die da noch gibt, weil die haben die da früher verkauft.
Okay.
Ein 4er Karton. Das sind meine, ich glaube, ich habe noch 3 oder 2. Ich glaube, ich habe noch 3. Nee, ich habe nur noch 2.
Aber es ist im Endeffekt das gleiche wie das Classic Malt Glas von Diageo.
Fast. Es ist ein bisschen eleganter. Also die Form ist sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Das ist schöner. Das Classic Malt Glas von Diageo ist unten ein bisschen kantiger. Das ist unten ein bisschen schöner abgerundet. Auf der Glasbodenseite sozusagen. Der Stiel ist ist nicht so schön hochgeschwungen. Also das hier hat einen etwas eleganteren, Ästhetik oder Form oder
Form.
Wie man das nennt. So, ne?
Ja. Vorher die Gläser waren im Endeffekt die, wenn ihr mal googelt, wie heißen die?
Douglas Lang.
Douglas Lang, genau. Für ihre Big Peats und die ganzen anderen Sachen, die abfüllen, gibt es immer die Gläser. Und genau solche Gläser waren das. Also sehr, sehr kurzer Stiel. Sieht im Endeffekt aus wie eine Bierglastulpe, nur viel kleiner
genau.
Und ein bisschen gestreckt.
Und ein bisschen enger zulaufen oben.
Genau. Aber die Jacques-Gläser sind echt geil.
Genau, also wir haben ja jetzt hier 6 Abfüllungen und damit brauchen wir 12 Gläser. Und da habe ich jetzt überlegt, wie kriegen wir zumindest ein höchstes Maß an Einheitlichkeit hin. Und deswegen hatte ich erst meine ganzen Gläser, die ich hier so rumstehen hatte, in der Küche rausgeholt, die irgendwie gehen. Dann habe ich gedacht, nee, ich habe noch von diesen 6, wie gesagt, Malt Taster oder so heißen die. Da habe ich dann halt 6 Stück von gehabt. in so einem Karton, den habe ich dann nochmal aus der Garage geholt. Und jetzt sind wir hier bei den Jax-Gläsern, weil die ein annähernd vergleichbares Volumen haben. Die sind ein bisschen größer, aber gehen ungefähr in die Richtung.
Willst du noch ein Bier?
Ja, auf jeden Fall. Würdest du mir so einen Lübzer rausholen? Ich bin jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Pale. Ich brauche mal einen anderen Geschmack. Ich brauche jetzt mal einen schönen Industriebiergeschmack. Du musst mal gucken, eins davon wird etwas kälter als die anderen sein. Obwohl, die stehen jetzt alle, glaube ich, 2-3 Stunden drin.
Nee, du hast recht. Ich hatte gerade eins, das ist wirklich viel kälter als die anderen.
Okay. Du nimmst auch einen Lübzer, dann ist das okay. Dann kannst du dir auch das Kalte nehmen. Ich bin ja Cold Beer Drinker.
Ja, ich habe jetzt das Wärmere.
Ist das für dich okay? Sonst können wir auch
erstmal das aufmachen. Das ist eiskalt.
Okay.
Das ist also super.
Bier kann ja in der Hand noch warm werden.
Ja, genau. Das ist auch so. Lübzer, witzig, dass du das auch hast. Ich habe gestern erst eine Kiste Lübzer gekauft. Weil im Angebot.
Ja, ich muss immer mal wechseln. Also ich trinke gerne Becks, ich trinke gern Jever, Carlsberg, eher so die norddeutschen Sachen.
Dito.
Die so ein bisschen herber sind. Mhm. Aber ich kann mir jetzt auch nicht eine Kiste Becks, eine Kiste Becks, eine Kiste, ich kann das immer noch nicht mehr sehen, deswegen ich wechsle immer so eigentlich mit jeder Kiste auch wieder auf ein anderes Fabrikat.
Mhm. Na, ich habe jetzt zuletzt immer Blends gehabt. Mit dem Plopp-Verschluss.
Ja.
Habe ich mir jetzt irgendwie mal, ich weiß nicht, so ein Sechserträger.
Das ist auch gut.
Ja. Flens ist auf jeden Fall ein ganz großes Kino. Ich liebe die Dinger. Die sind echt cool. Und ja, aber ich weiß, was du meinst, ne? Warum soll man nicht immer mal was anderes probieren? Das ist ja wie beim Whisky. Ich würde, wenn ich könnte, auch alle Flaschen aufmachen und mich dann durchprobieren.
Das ist ein eigentlich cooler Gedanke. Jetzt muss man sagen, diese Beschränkung, die ich jetzt zum Beispiel habe, die ich mir selbst ja auferlegt habe, mit einstellig bleiben, die hat doch echt ihren Sinn, ne? Weil wenn du zu viele Flaschen nachher offen hast, gibt's ja so Leute, die haben da irgendwie privat 100 Flaschen offen. Das wird dann irgendwann blöd, ne? Also dann hast du halt dann Dinger, die stehen seit 4-5 Jahren nachher offen. Mhm. Und das ist dann auch nicht mehr so cool, glaube ich.
Ja, ich habe das ja erzählt, dass ich bei meinem Onkel war dieses Jahr und wir haben so ein Whisky-Tasting bei ihm im Hof gemacht und alles entspannt. Mein Bruder war dabei, mein Cousin war dabei und er hat einen seiner Schätze rausgeholt und das war ein 40-jähriger, ich glaube Glenlivet, abgefüllt in der Lonnach-Serie damals. Die Lonnach-Serie habe ich erfahren, habe mich da mal mit Jens drüber unterhalten, aus Delitzsch, von der Altstadtkneipe. Und er hat gesagt, die Lonnach-Serie funktioniert folgendermaßen, das waren Whiskys, die relativ hohe Alter hatten und unter die 40%-Marke gerutscht sind. Ja, es waren fast, das hatte vielleicht 38 Volumenprozente noch, kannst du natürlich nicht mehr als Whisky rausbringen. Blöd. Was haben die gemacht? Die haben diese Lonnach-Serie ins Leben gerufen und haben immer zwei Fässer miteinander vermählt, eins, was unter 40, eins, was über 40 war und das Produkt am Ende
39,1 hatte, dann darf man noch ein 40 draufschreiben.
Und nee, hatte dann genau 40 Volumenprozent.
Also du darfst ja, glaube ich, unter einem, also 0,9% Abweichung haben oder 0,5, ich weiß gar nicht.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es dann mit glatt 40 abgefüllt. Ja. Und das war, wie gesagt, ein alter Glenlivet von, also 40 Jahre alt auf jeden Fall, hat er zum 40. Geburtstag bekommen.
Krass.
Und das Ding war jetzt irgendwie schon aber 10 Jahre offen. Hm. Der war durch.
Ja.
So ein schöner Whisky und der war leider schon durch. Also da hast du, ja, also an alle, die das hören, 10 Jahre kann man eine Flasche nicht offen lassen. Ich würde
so flach, ne? Der verliert dann sein Aroma, oder?
Ja, das war so ganz wässrig, ganz, also wir hatten den auch nicht irgendwie am Ende probiert, sondern sehr, sehr zeitnah am Anfang. War wässrig, die Aromen waren nicht mehr so da. Der Alkohol war auf der anderen Seite ein bisschen beißend, also ganz komisch. Also war ein ganz komisches Mundgefühl und hat einfach nicht so viel Spaß gemacht, wie man dann so erwartet hätte. Das war ein bisschen schade. Und deswegen, wie gesagt, so Whiskys würde ich auf jeden Fall so nach 2 Jahren, oder, naja, manche halten bestimmt auch mal 3 Jahre durch, aber das ist so das höchste der Gefühle, dann mal ausgetrunken haben. Und das, also bei mir hält eine Flasche Whisky meistens, kommt drauf an, oft gebe ich natürlich was weg irgendwie, dass ich was mit im Forum anbiete, dass man sich ein Sample bestellen kann oder so. Aber In der Regel hält so eine Flasche bei mir auf jeden Fall ein Jahr durch.
Ja, das kann die ja in jedem Fall. Also ich sag mal jetzt, es gibt ja den einen oder anderen Raucher, der das nicht mag, wenn er so lange steht. Aber, oder der verändert sich zumindest. Ne? Das heißt nicht, dass man ihn nicht trinken kann. Aber ich sag mal so zwei Jahre hält so eine Flasche auf jeden Fall gut durch.
Ja.
Das finde ich, kann man im Malt hervorragend zumuten. Wenn du ihn natürlich leer trinkst bis auf 5 cl und die dann 2 Jahre rumstehen lässt, ist das auch nicht lecker. Ne? Das ist dann auch nicht mehr schön. Aber wenn das Ding noch mindestens halb voll ist, kann man das schon machen.
Ja. Na, viele machen dann ja solche Experimente wie, weiß nicht, füllen sich Glasperlen in die Flaschen rein oder, um halt den Headspace in der Flasche nochmal zu verringern, also dass im Endeffekt weniger Sauerstoff drin ist. Ja, wenn die Flasche aufmachst, schwierig. Also was ich irgendwie mir vorstellen könnte, ist dann wirklich, keine Ahnung, Flasche ist halb leer, dann fülle ich die nochmal um in eine kleine Flasche.
Ja, das könnte man machen.
Aber dann hast du halt
Gas auch gibt's noch, dann gibt's noch diese Vakuumierer.
Vakuvin? Na, Vakuvin weiß ich nicht, habe ich mal dran geschnüffelt, die sind teilweise, riechen die sehr, sehr komisch.
Ich habe mir so ein Set aus Spaß mal geholt, aber ich habe es noch nie benutzt. Also noch nie richtig benutzt. Ich habe es mal ausprobiert, einfach auf eine Flasche drauf.
Ja.
Mal so für einen Test, aber ich habe das jetzt noch nie über einen längeren Zeitraum getestet.
Hm. Lass uns mal zurück zum Whisky kommen. Wir hatten gerade die Nummer 2, die ja ebenso wie der aktuelle aus einem Bordeaux-Weinfass kommt. Und du hast damals bei dem Whisky gesagt, du hast keinen Rauch. Und das habe ich jetzt hier wieder. Der Rauch im Vergleich zu dem Burgundy ist ja viel, viel weniger. Ich habe kaum Rauch.
Ganz wenig.
Das erinnert mich gerade, ich habe zu Hause eine Flasche offen. Und zwar ist das eine witzige Abfüllung von Ben Romach. Der ist, ich glaube, 12 Jahre alt. Und hat 4 Jahre im Bourbon Hogshead gereift und hat einen Finish bekommen von 8 Jahren im Portfass.
Mhm.
Und oder irgend sowas Absurdes von der Anzahl. Also ein extrem langes Finish auf jeden Fall. Und daran erinnert er mich gerade. Also er an einem Port und Ben Romach.
Also ich habe jetzt gerade schon mal so ein Vergleichsschnüffel gemacht. Und interessanterweise kommt mir der 8-Jährige älter vor als der 12-Jährige, weil er jetzt aber auch schon eine Stunde atmet. Wir sind ja jetzt ungefähr eine Stunde hier im Podcast. Sogar ein bisschen länger, aber mit unserem Entree und bis wir den zweiten offen hatten und so weiter und so fort. Ich würde sagen, eine knappe Stunde vielleicht. Da ist der...
Hast du schon Wasser dran?
Nein, habe ich noch nicht. Aber der kommt mir auf jeden Fall der 8-Jährige älter vor. Was aber beide haben auf einmal, finde ich, und das rieche ich in der Nummer 2, der schon länger offen steht, total so eine Mineralität.
Mhm.
Krass. Also wirklich mineralisch. Und wenn ich das in dem alten rieche, also nicht in dem alten, in der Nummer 2, in dem, den wir am Anfang getrunken haben, auch wenn der jünger ist, finde ich das jetzt hier auch wieder drin.
Mhm.
Diese Mineralität. Und wie gesagt, kaum Rauch, leichte Frucht.
Ja, die Mineralität habe ich auch.
Also das ist schön, aber schön. Gummibärchentüte.
Mhm. Nicht so wie bei dem.
Aber es ist aber für mich auch wieder da. So ein Wein, so eine Weinsüße.
Mhm. Geht so ein bisschen mehr in unreife Beeren, finde ich. Also gerade eben der aus dem Burgundy-Fass, der war eher so in Richtung Orange ein bisschen. Der geht jetzt hier wieder, also der Bordeaux geht jetzt wieder eher in Richtung Bärigkeit, finde ich. Und ja, diese Mineralität ist cool. Ich stehe ja auch bei Islay-Whiskys total drauf, wenn die jung sind, dass die halt eben diese Mineralität haben. Dieses leicht metallische in Kombination mit Rauch finde ich mega. Das passt total cool. Und da war der Schwappwasser. Ihr habt es gehört.
Die Frage ist jetzt, woher kommt die Mineralität in dem Fall?
Das ist die Jugend.
Ist das, aber der ist jetzt 12. Was ist das?
Ach so.
Ist es vielleicht auch sozusagen die Fassvorbelegung, die da eine Rolle spielt? Weil die anderen hatten das jetzt nicht so stark, fand ich.
Mhm.
I don't know.
Ja, wer weiß. Also man sagt ja in der Regel, dass ein junger Malt in der Regel sehr, sehr mineralisch ist, dass der oft so was Metallisches so ein bisschen hat.
Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass die uns hier quasi so ein Vergleichsding mit 4 Jahren Unterschied einbauen, was man ja ansonsten gar nicht hat hier in der Serie, weil ja immer andere Finishes sind, nur in dem Fall die 2 und die 4. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber finde ich auf jeden Fall nochmal eine ganz schöne Abweichung von dem, was ansonsten ihr Programm wäre. Also 6 verschiedene Finishes wären auch okay gewesen, wenn alle gleich alt gewesen wären und so weiter und so fort. Aber das bringt so ein bisschen nochmal so einen anderen Twist rein. Finde ich gut.
Mhm. Ich stelle mir vor, da wäre jetzt ein Mitsunara fast dabei.
Aber wie gesagt, die sind, glaube ich, ziemlich teuer.
Ja, sauteuer. Ich habe irgendwo mal einen Beitrag gelesen, glaube ich. Das war von... Da haben sich die Leute von St. Kilian total gefreut, dass sie eine Lieferung von irgendwie 3 oder 4 Mitsunara-Fässern bekommen haben. Die haben einen Preis da irgendwie hingeschrieben. Das war absurd. Nur fürs leere Fass. Das war wirklich absurd. Schweineteuer, die Dinger. Und natürlich auch selten, ne? Weil ich glaube, du musst die, also dass diese Fässer, die aus Mitsunara-Eiche gefertigt werden, du kannst ja nur sehr, sehr altes Holz nehmen. Und das ist deswegen.
Die Bäume müssen irgendwie 300 Jahre wachsen oder
genau.
So, damit du die irgendwie schlagen kannst.
Genau. Ja. Also es ist völlig absurd. Vielleicht auch ökologisch gesehen fragwürdig, aber dadurch, also wie gesagt, wie viel Abfüllung gibt es mit Mitsunara-Holz?
Ganz wenig.
Ja.
Eine Handvoll.
Mhm.
Deswegen finde ich das ja auch so interessant wahrscheinlich.
Ja. Aber das, halt der Geschmack ist auch einfach cool.
Ja, genau. Also zumindest das, was ich bisher in der Nase und im Gaumen hatte, fand ich interessant. Und wenn dann sowas mal rauskommt, dann, und das jetzt nicht absurd teuer ist, muss ich mich darauf stürzen.
Mhm. Finde ich gut. Sofern du das auch zeitnah öffnest.
Sollte man bei Gelegenheit mal machen. Nein, die Sachen sind jetzt auch nicht alle so toll, dass sie im Schrank versauern müssen. Ne? Also die kann man schon mal aufmachen, keine Frage.
Ich freue mich übrigens aktuell jedes Mal noch viel, viel mehr, dass ich zu dir kommen kann zum Podcast machen, weil du gerade so eine Flasche aufgemacht hast, von der ich jetzt schon 2 Mal naschen durfte, die wahnsinnig, wahnsinnig cool ist. Die sehe ich gerade da oben immer noch stehen, glaube ich. So ein Kleinlisch.
Ach, der Kleinlisch, ja, genau. Okay. Da ist nicht mehr so viel drin. Bei der letzten Feierlichkeit hat der stark gelitten.
Die hättest du wegstellen müssen.
Hm, weiß ich nicht. Die wurde auf jeden Fall erkannt als gut, habe ich den Eindruck gehabt.
Mist.
Ja, der Paltney hat auch gelitten.
Ja, aber wenn jetzt die Nicht-Nerds schon anfangen, Kleinlisch und Paltney zu saufen, dann ist echt schlecht.
Ja, aber du, wenn du da so ein, ich weiß gar nicht, was ich noch auf dem Tisch stehen hatte, aber ich sag jetzt mal, viele Einsteigersachen so. Ich hatte so ein hier Flora und Fauna Tininik.
Okay,
und cool. Ich hatte irgendeinen Glenfarclas, ich weiß nicht mehr, was war, aber auch aus der Standard-Range.
Ach, das kann ich ja über unseren Podcast mal machen. Apropos Flora und Fauna. Wenn jemand von euch da draußen einen Mordlach aus der Flora und Fauna-Serie vielleicht loswerden will, schreibt mir mal eine Nachricht.
Tim der Hunter ist wieder unterwegs. Auf der Jagd nach einem Mordlach. Richtig? Du bist doch jetzt wieder auf der Jagd, habe ich verstanden, ne?
Ja.
Du musst diese Flasche haben.
Ist das
ja.
So?
Ja, okay.
Aber also ich suche die Flasche schon seit längerem, aber ich sehe es halt nicht ein, irgendwie für eine Flasche, die 60 Euro gekostet hat, jetzt inzwischen 240 zu bezahlen.
Also für 230 ist er dabei?
Nein.
Ja, dann nenn doch mal einen Preis hier. Nein, machst du nicht, ne? Ist ja blöd. Vielleicht will sie dann 55er anbieten und jetzt...
Ich würde tauschen gegen eine Flasche Darfmill.
Das ist aber ein guter Tausch. Also ein fairer Tausch.
Ja.
Da bietest du echt schon was an.
Darfmill 2007. Winterbatch 2019.
Also ein lecker Stöffchen.
Hit me up.
Hit me up. Ja, also ich glaube,
ich finde tauschen.
Wenn jemand so eine Flasche hat und möchte noch einen Darfmill haben, dann
ja, wie gesagt,
können wir das machen.
Erzählt es euren Freunden. Ich finde tauschen im Übrigen viel cooler. Also so untereinander, wenn man irgendwie einer was hat, was einen interessiert und man sagt dann so, komm hier, dies und das, ist witzig. Das ist wie früher im Sandkasten, als man mit dem Matchbox gespielt hat, ja, dass man dann gesagt hat, hier kann ich vielleicht dein Ferrari haben, du kriegst dafür meinen Porsche.
Ich habe den anderen Kindern immer eine gehauen und den Ferrari einfach weggenommen.
Ah, du warst ein Bulli.
Mein Ferrari.
Also bei uns ging das immer ganz zivilisiert zu. Ich habe immer gesagt so, du möchtest meinen Ferrari, ich hätte gern deine 2 Porsches.
Ach, du warst so ein Trickser, ne? Wenn du so einen sehr einseitigen Handel betrieben hast.
Geschäftsmann.
Ja, das ist ja vernünftig.
Trickser.
Ich war auch Geschäftsmann, aber mehr so mafiös.
Wollte ich gerade sagen. Incasso Olli. Oh Mann. Mit Wasser hier im Übrigen. Der bleibt crisp.
Der bleibt crisp, entspannt sich ein bisschen, finde ich. Mhm. Aber wenn ich jetzt nochmal die Nasen vergleiche, riecht er immer noch jünger, der 12-Jährige, als der lange 8-Jährige, der hier lange stand.
Der entspannt sich aber auf der Zunge.
Ja, das kann sein. Ich glaube, die Jungs, die brauchen ein bisschen Luft alle. Ne? Das merkt man hier mal wieder. Ich finde, das merkt man total, wenn du die hier stehen hast. Das, was hier jetzt über den Abend bisher Luft gezogen hat, kommt deutlich runder, ausgewogener, ausgeglichener, entspannter daher.
Definitiv.
Als die Sachen, die wir direkt eingießen und verkosten. Ne? Muss man schon sagen.
Ich muss sagen,
Nase.
Im Vergleich zum 8-Jährigen, auf der Zunge ist der 12-Jährige viel, 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 viel öliger. Also der ist wirklich, ist alles richtig glatt quasi in meinem Mundraum gerade gescheuert durch den Whisky. Und der ist auch schon gesetzter auf der Zunge, finde ich. Der hat nicht mehr diesen extremen Punch, wie wir gerade vorhin bei den 8-Jährigen hatten. Aber auf der anderen Seite, ich habe Rauch, ich habe ein bisschen Frucht und Süße. Wahnsinnig komplex ist er nicht.
Also ich würde nicht sagen, dass die vier Jahre mehr da jetzt ganz viel getan haben. Was magst du recht haben?
Naja, der ist halt immer noch 12 und keine 18.
Sag mal, hast du auch so eine ganz leichte Nussigkeit mit drin? Weil die ist jetzt für mich jetzt neu, die hatte ich vorher nicht.
Gerne Richtung Mandel vielleicht.
Bei keinem von denen? Ja, so eine helle Nussigkeit. Also jetzt nicht irgendwie so eine krasse Nuss, sondern mehr so ein Anflug davon.
Also jetzt, wo du sagst, ja.
Hatte ich vorher nicht. Aber ich finde, es wird sowieso für mich jetzt auch gerade schwerer, muss ich ehrlicherweise sagen, die zu den Malts zurückzuspringen. Jetzt haben wir Nummer 4 und jetzt noch zu sagen, was in Nummer 1 die Mundaromen waren. Ich kann jetzt wieder zurück riechen, aber geschmacklich jetzt noch mich daran zu erinnern, was ich dort geschmeckt habe, das fällt mir etwas schwer. Weil die, vergesst mal nicht, wir sind bei der gleichen Distillerie, wir sind bei vergleichbaren Alkoholstärken, bei auch irgendwie, ob es 8 ist oder 12, aber wir sind immer noch irgendwie in einem dichten Altersspektrum mit vergleichbaren Fasskombinationen. Das Sherry Riefel Butt ist hier die Grundlage für alle Fässer, für alle Malls. Von daher, auch wenn die nur durch diese Hälfte, die gefinisht wurde, sehr unterschiedlich sind.
Ja.
Aber vom Geschmack her, das jetzt noch so nach hinten raus wieder zurückzudrehen, fällt mir gerade etwas schwer.
Ich muss sagen, wirklich, also die Zeit.
Nummer 1 riecht bombastisch.
Nummer 2 und 3 auch.
Nummer 2 riecht bombastisch. Und Nummer 3, es kommt.
Nummer 3 ist gerade voll auf dem Weg und wandelt sich gerade total.
Merkt man.
Das ist Wahnsinn. Also Leute, wenn ihr euch irgendwie eine Flasche davon kauft oder ein Sample oder so, gebt denen ein bisschen Zeit. Das können die vertragen. Aber probiert auch. Ich finde gerade diese Wandlung finde ich gerade total interessant, das mitzubekommen. Olli stellt mir gerade 2 leere Gläser hin. Ich glaube, das ist das Zeichen. Ich
stelle ihm 4 Gläser hin. Gieß doch schon mal bitte alle ein, ja?
Ja.
Bei den letzten beiden, die sollten wir jetzt nochmal vielleicht so sinnvollerweise jetzt schon eingießen, dass die Chance haben, sozusagen jetzt nochmal parallel zu reifen, zu Luft ein bisschen zu atmen, zu reifen. Genau. Die reifen jetzt nochmal im Glas. Dass sie in der Luft noch ein bisschen atmen können. Weil das hätten wir vielleicht, wir hätten die wirklich vorher alle eingießen sollen. Das weiß ich so. Also spannend finde ich das, dass wir diese Erkenntnis jetzt gewonnen haben. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn wir die eine Stunde vorher eingegossen hätten. Dann hätten die noch ein anderes Nosing gegeben.
Leon und Patty sitzen gerade da und machen einfach nur...
Ja, die haben wahrscheinlich schon ihre 5. Flasche am Hals und kipp weg.
Nicht. Nein, das nicht. Aber die...
Die trinken dafür kein Bier.
Das stimmt. Wir lassen uns halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Ist ja auch in Ordnung. Und ich habe gestern übrigens den Stream verfolgt von den beiden. Ich habe ja gedacht, ich sehe dich dort auch. War wieder super lustig. Die haben jetzt... die hatten ja immer den Trinke-Mittwoch und haben jetzt eingeführt den Vize-Freitag, und zwar ist es ja natürlich der Donnerstag, und haben einfach so eine Runde gemacht, haben mittags um 12 angekündigt, wir machen heute Abend einen Livestream, habt ihr Bock, wer vorbeikommt, kommt vorbei, wer nicht, der nicht. Und ich habe dann irgendwann habe eine Dreiviertelstunde zu spät schon eingeschalten, habe mal mit reingehört und ein bisschen mit geschnackt. Super witzig, super entspannt. Die Leute, die da waren, waren alle wirklich, wirklich diskussionsfreudig, war ganz cool. Ich mag das. So einfach so, okay, du kannst jetzt da reinschalten, hörst einfach die zwei Leute schnacken. Ist fast wie, also war fast wie ein Podcast, wo du immer reinschalten kannst.
Ja, ich war 5 Minuten drin, hab auch mal kurz hier Grüße von deinem Gurt, viel Spaß, aber ich hatte keine Zeit und keine Muße, mich okay. da so fallen zu lassen an dem Abend. Sind da mehrere Leute noch mit reingegangen oder haben die beiden alleine das gemacht?
Ja, die beiden haben das alleine gemacht, aber ich denke, wenn man irgendwie Bock hat oder so, können wir da auch nochmal mit reinschalten oder so.
Weil das wusste ich jetzt nicht genau, ob sie da jetzt gesagt haben, wer Bock hat, der klingt sich auch per Kamera mit
ein. Ach so, nee, ich glaube, die waren jetzt zu zweit und machen das ja immer zu zweit. Von daher an dieser Stelle nochmal der große Tipp, wenn ihr zwei wirklich, wirklich enthusiastische Malt-Fans und auch beide mit viel Wissen und riesengroßen Entertainment-Faktor ansehen beziehungsweise auch hören wollt, schaltet mal bei den Malt Mariners vorbei.
Erleben wollt, genau.
Das war das bessere Wort, das stimmt. Macht auf jeden Fall Spaß, zwei super liebe Leute.
Ja. Nur, was hat denn der Leon da für eine komische Mütze aufgehabt?
Ja, das war witzig, ne? Irgendwann hat er so eine, ich weiß nicht, ob es eine Harris Street Mütze war oder sowas, hat er aufgesetzt. Oder eher so eine Kapitänsmütze oder sowas.
Ich habe gedacht, das ist so eine Mischung aus Kapitän und Taxifahrer.
Ja.
In dem Moment, als ich gesehen habe. Also ich hätte auch so ein Taxifahrer hätte sowas auch tragen können.
Es kann ja nicht jeder
ein gutes Cappy von Graham Good haben.
So ein geiles Graham Good Cappy haben, wie ich es heute auch habe.
Ja, sieht ziemlich gut aus. Vor allem wegen dem Logo.
Das stimmt. müssen wir mal mehr publik machen.
Ja. Nein, wir haben ja die...
Graham Good macht jetzt keinen Podcast mehr, wir machen ja so noch Klamotten.
Wir haben ja die Malt Mariners auch aufgefordert, mal ein bisschen was in der Hinsicht zu tun. Und da mal klamottenseitig ein bisschen was zu machen. Und ihr wunderbares Logo, was ja wirklich cool aussieht.
Ja,
mal irgendwie stimmt. Auf Caps, Shirts, Boxershorts, sonst was drauf zu drucken.
Aber ich fand halt die Idee von den beiden viel geiler schon wieder. Also die denken halt auch drüber nach. Und die haben halt gesagt, es wäre doch viel witziger, wenn wir ein schwarz-rot kariertes Hemd raushauen würden und ein schwarzes Hemd.
Ja, das kann man machen. Also ich möchte nur kein Flanell tragen, aber das ist ja eine persönliche
Sache. Dann kaufst du dir das Schwarze. Ich würde das Flanellhemd tragen. Team Paddy.
Könnten wir uns mal überlegen zum... Wenn wir mit den Jungs mal irgendwann vor der Kamera stehen, dass wir uns dann entsprechend so kleiden. Ich muss mir aber noch so ein grünes Basecap besorgen. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit Football- oder Basketballmannschaft nicht so aus, aber der Paddy hat auch so ein grünes Basecap mit so einem A drauf. Muss ich mal die Kollegen, ich habe ein paar Kollegen, die kennen sich bis zu American Sports aus, was das ist, dann könnte ich mir auch noch mal so ein...
Aber lauer.
Cap holen. So. Aber lauer war das war irgendwie so ein American Sports Cap.
Okay.
Was hast du in der Nase? Wir sind jetzt bei Nummer 5. Im Übrigen ein Legic.
Ah, Legic ist das. Ich hätte jetzt gesagt, also gefühlsmäßig hätte ich es gesagt. Ja. Ayla.
Und wir sind jetzt in Portugal angekommen. Auf der Insel Madeira. Oder Halbinsel? Ich weiß gar nicht.
Das ist eine richtige Insel. Madeira ist eine richtige Insel, die relativ weit auch im Atlantik draußen liegt, glaube ich.
Ah, okay. Ich bin, wie gesagt,
voll vom Wetter.
In Biologie war ich noch nie gut.
Ja, ich in Mathe auch nicht. Voll vom Wetter umspielt. Und trotzdem haben die eine ganz eigene Starkweinsorte, ist Madeira natürlich. Im Endeffekt das gleiche wie ein Port, aber halt regional begrenzt auf die Insel Madeira. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die was anders machen als beim Port.
Also, weil ich das verstanden habe, machen die das genau gleich. Nur ist halt die Regionalbezeichnung.
Mhm.
Und man natürlich sagt hier, Umwelteinflüsse, Wettereinflüsse, bla bla bla, machen halt auch ein etwas anderes Produkt am Ende.
Terroir.
Genau, und Biodynamik habe ich letztens gelesen.
Mhm.
Also beim Thema Wein gibt es Winzer, die wieder auf zurückgehen, auf Techniken, die es zu Zeiten gab, als vor allen Dingen Klösterweinberge oder Weinbau betrieben
haben. Ja.
Und zwar ist da so Mondphasen, wann macht man was und sowas, hat eine ganz große Rolle gespielt.
Ja.
Also der Kalender quasi oder die die Astronomie und solche Dinge. Also wie bestimmte Sternkonstellationen waren, also ein Kram. Und das nennt man Biodynamik. Man verbindet das mit diesem Terroir-Gedanken.
Ja.
Und dadurch kreiert man, glaubt man, auch besondere Qualitätsmerkmale in die Weine reinzukriegen.
Das kann ja nicht so schlecht sein. Das kann dem Wein nur zuträglich sein, weil diese Mondphasen, hat die haben schon, ja schon...
Hab ich das Wasser reingemacht?
Sieht nicht so aus. Die haben ja schon...
Ich glaube, ich habe 2 CL.
Okay, dann hast du Wasser drin. Die haben ja schon einen Einfluss irgendwo. Ne? Und wenn man, warum sich nicht auch nach den Jahreszeiten... Ne? Also es ist ja völlig unterschiedlich, ob ich einen gewissen Vorgang Anfang des Sommers oder Ende des Sommers starte und sich danach zu richten so ein bisschen... Warum nicht? Und auch das Ganze, muss ich sagen, mit dem den Untergrund zu betrachten und dann zu entscheiden, was nehme ich vielleicht für eine Rebsorte und so weiter. Und auch, wie das, sich auf alte Rebsorten zurückzubesinnen, was ja auch viele machen. Ich habe jetzt irgendwo einen Artikel gelesen, wo es auch um ein junges Weingut ging, wo im Endeffekt der Junior vom Senior das Weingut übernommen hat. Und die haben dann zum Teil alte, inzwischen schon verwahrloste Weinberge reaktiviert. Die Reben standen noch dort, waren aber komplett verwuchert und so weiter, die haben die halt zurückgeschnitten und so weiter und so fort und haben das quasi mit den alten Rebstöcken wieder neu gestartet und hat super Erfolg. Ich weiß nicht, welches Weingut das war, ob das noch irgendwo gelesen gehabt. Und dieser Gedanke, sich wieder so ein bisschen zurückzubesinnen, der ist ja überall. Den haben wir ja auch im Whisky. Ich sag nur Duftmüll.
Du, ich bin da immer wieder begeistert, was man aus der Vergangenheit so ziehen kann. Ich habe, ich höre ja, wie du hast es ja schon alles durchgehört. Ich bin ja immer noch irgendwo, stecke in der Hälfte fest.
Von unserem Podcast oder?
Nein, bei dem Podcast von Jörg Meyer.
Ah.
Und da geht's um die Barszene und um Cocktailrezepte und ähnliches. Und eigentlich ja jede zweite Folge berichtet davon, dass er ein sehr klassisches Rezept von irgendeinem Cocktail bespricht und ja, dass das in alten Barbüchern genauso ist, wie er das eigentlich auch macht. Also von 1850 bis 1920 oder so.
Ja.
Und irgendwie in der Zeit bewegte sich so und er sagte, da sind Barbücher sehr, sehr klassisch, mit sehr großer, also eine große Einfachheit, aber eben eine hohe Qualität der Zutaten. Und das ist das, was er eigentlich heute auch machen will, weil er glaubt, dadurch viel, viel bessere Cocktails machen zu können, als mit viel Shishi und Tralala und hier noch die 85. Drehung von irgendeinem Zitronenschale etc., sondern so ein bisschen back to basic und sowas. Ne? Also am Ende auch wieder eine Rückbesinnung. Das wollte ich damit sagen. Der guckt halt auch in die Vergangenheit, zieht sich da was raus, probiert es aus, findet es cool und leitet sich dann für sich daraus was Neues ab. Und das ist natürlich gut. Und wenn du jetzt sagst, wir haben festgestellt beim Studium irgendwelcher alten Weinbücher, dass es halt im Kloster, wenn Klöster Weinbau betrieben haben, dass die bestimmte Techniken benutzt haben, dann probiert man die aus und stellt fest, hey, das muss man natürlich auch ein bisschen dran glauben, bei sowas wie Mondphasen und so einem Kram. Und wenn man feststellt, das hat irgendwie einen Impact, dann ist das ja natürlich wiederum spannend.
Na, du kannst ja nicht umsonst Önologie studieren. Ne? Das ist ja ein ganzes riesengroßes Feld einfach. Ne?
Ja, nur, da kannst du vielleicht auch sagen, ich kümmere mich ja nur um Massenweinbearbeitung und wie man den größten Ertrag aus dem kleinsten Feld rausquetscht und was darf ich am besten noch spritzen und dann die größten Trauben. Also ich sag mal, so ein Studium kann ja verschiedene Richtungen annehmen. Ne? Ich glaube, wenn du Weinökonomie studierst, ist das was anderes als Weingeschichte, weißt du?
Ja.
Also wenn du deinen Schwerpunkt quasi anders legst. So, ne?
Aber um nochmal zurück auf Jörg Meyer zu kommen, dieser Trend in der Barszene, der ist natürlich schon relativ lange irgendwie am Laufen, dass man sich eben auf die klassische Bar zurück besinnt. Wenn ich dran denke, ich habe letztens irgendwo gelesen, hat irgendeiner geschrieben, dass es ja inzwischen schon peinlich ist, wenn du in deiner Barkarte den Begriff Fancy Drinks oder so hast. Ja, ist ja total absurd. Die meisten meinen damit irgendwie was, wo so viel Gemüse, Schirmchen und sowas mit dran gehauen ist, um irgendwie mit der Deko Aufmerksamkeit zu erregen. Aber irgendwie besinnt man sich halt gerade wirklich wieder auf die Geschmäcker zurück, auf die Produkte zurück, dass da eine coole Kombination einfach geschaffen wird und ein Geschmackserlebnis einfach. Vor allen Dingen, wie gesagt, also diese Bar-Szene ist, glaube ich, schon seit Jahren irgendwie auf einem richtig, richtig coolen Weg. Und ich war, ich weiß nicht, ob es war 2017 oder so beim BCB, und da gab es einfach mal einen riesengroßen Stand und die haben nur historische Barbücher verkauft, ne? Aus, wie gesagt, 18. oder bzw. 19. Jahrhundert, also 1800 und und so weiter und so fort. Was natürlich, für mich damals war das so, okay, aber jetzt inzwischen verstehe ich das total. Dass man sich darauf zurückbesinnt und halt eben diese alten Quellen nutzt und so weiter und so fort.
Das Erlebnis hast du gerade gesagt. Ich habe hier ein Erlebnis in der Nase, um mal auf unser Getränk zurückzukommen. Was wiederum mich zumindest jetzt ohne einen Quergeruchsvergleich zu machen, wieder in eine ganz andere Richtung lenkt, als wir die bisher hatten. Ich bin hier irgendwie gerade gefühlt tatsächlich auf Madeira. Ich habe irgendwie Orangen und Pfirsiche und alles ganz reif in der Nase. Also eine Zitrusfrucht, aber auch eine Süße vom Pfirsich. Und ein bisschen was Ätherisches. So irgendwie Kräuter, die da irgendwo im Garten rumwachsen. Ein bisschen steiniger Boden, trocken. Da bin ich irgendwie gerade. Und auch wieder wenig Rauch.
Mic drop.
Ja, was soll ich sagen?
Ja, bin ich absolut bei dir. Es ist ein Fruchtbonbon.
Mega angenehm. Und wie gesagt, also die anderen vier sind anders. Der ist jetzt wieder, der bringt nochmal ein weiteres Riff irgendwie rein hier in das Ganze. Habe ich so bisher in denen noch nicht gehabt.
Mhm. Aber ich muss auch sagen, die vier, die jetzt hier vor mir stehen, die schon im Glas immer noch sind, diese kleinen Minischlücke, die nähern sich einander sehr an. Ja, die wären teilweise austauschbar.
Die austauschbar?
Nicht austauschbar, aber die Unterschiede schwinden. Die werden geringer. Wo die am Anfang in der Nase wirklich sich noch extrem voneinander unterscheiden, sind zumindestens, wenn ich jetzt die 2, 3 und 4 habe, sind die sich sehr, sehr ähnlich. Die 1 springt noch ein bisschen weg.
Also ich glaube, was ein Stück weit auch dem geschuldet ist, dass wir jetzt hier auch mittlerweile, wie lange sitzen? Ja, gut 1,5 Stunden, fast 2. Das ist natürlich auch, wir schnüffeln uns ja hier durch die Bank weg Spirituosen rein, dass das alles sich ein bisschen angleicht, liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran. Mhm. Aber du hast recht, klar. Die entwickeln sich und die gleichen sich einander an und die harmonisieren sich auch alle durch die Luft. Aber er hier ist nochmal wirklich eine ganz andere Richtung als die vier vorher.
Warum sagen wir er hier und nicht sie hier?
Keine Ahnung. Aber der Electric. Ja. Aber die schöne von Madeira könnte ich natürlich auch anders sehen. Da hast du recht, ne? Also sie ist auf jeden Fall, sie ist ein Schuss, würde man vielleicht sagen.
Und hat auch was, das Ätherische kommt gerade in der Nase wirklich schön rüber. Also so man atmet irgendwie so eine Sekunde und eine zweite und eine dritte Sekunde ein und ab der 2,5. Sekunde theoretisch gefühlt wird's wunderschön ätherisch.
Ne, aber auch so natürlich ätherisch, ne? Nicht alkoholätherisch, finde ich, sondern so Kräuterfeld, ne? Also hier irgendwie Rosmarin, jetzt nicht direkt Rosmarin, sondern du bist halt irgendwie, ich denke jetzt gerade, du bist auf Madeira, auf einer Insel, es ist Sommer, es ist steiniger Weg, da unterwachsen halt diese Kräuter am Wegesrand und so ein Lufthauch, der durch die Hitze kommt, der schiebt diese Kräuter, diese Mischung aus verschiedenen Kräutern in so einer Welle zu dir rüber.
Ja, oh, schön gesagt.
Ja, ich schreibe die nächsten Notes selber.
Danke.
Lass uns mal probieren. Du kannst, wenn du möchtest, gerne anfangen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon so viele Madeira-Abfüllungen probiert habe. Also im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen Finishes oder Sachen, wo drin man Whisky reift. Ich kenne von Glenmorangie habe ich so eine Private Edition. Bacalta heißt die, glaube ich, in Madeira fast probiert. Jetzt muss ich überlegen, was kenne ich noch aus dem Madeira Fass?
Wir hatten vielleicht einmal so einen Kalila.
Ah, genau, wir hatten den Kalila. Der war von dem Mario, ne?
Mhm.
Ja, der war sehr gut. Der war wirklich auch sehr gut. Da habe ich, glaube ich, sogar noch ein Sample von im Schrank. Könnte man auch mal wieder aufmachen. Ja, das stimmt. Der war sehr gut. Das ist auch ein junges Ding, ne? War auch 7 Jahre oder sowas.
Mhm.
Der hier ist jetzt ja auch wieder der Jüngere mit 8 Jahren. Aus der jungen Fraktion. Ja.
Muss ich sagen, kackt für mich auf der Zunge ein bisschen ab.
Okay.
ist süß, ja, hat eine angenehme, jetzt eher in Richtung dunklere Frucht gehende Fruchtnote, ein bisschen so, nenn ich ein bisschen mehr als Vollmilchschokolade, so leicht schokoladig ist er, sehr, sehr cremig, aber es ist sicher auch dem geschuldet, dass es inzwischen der fünfte ist, insgesamt wenig spektakulär, muss ich sagen. Was meinst du?
Schön. Der ist echt schön. Also der ist jetzt nicht spektakulär, der ist nicht, der springt nicht raus, also der sagt nicht jetzt irgendwie im Mund hier Alarm auf allen Ebenen, aber der ist richtig schön. Also ich finde, der ist gefühlt jetzt für mich derjenige, das ist der erste, bei dem ich das Gesicht verzogen habe beim Trinken. Wo ich nicht, nee, der kommt mir jetzt, kann natürlich auch daran liegen, dass es der fünfte ist, ja, wie bei dir auch.
Ach, du meinst auch mega weich, ne?
Der ist weich,
ist ja, rund, das total, das
der
total,
ist entspannt,
ja.
Ne, der ist süffig.
Und das finde ich gerade langweilig.
Ich finde es gerade ganz angenehm. Okay. Wie gesagt, das ist der erste, wo ich jetzt nicht irgendwie, denke so, da trommelt mir aber einer im Maul rum. Mhm. Sondern der ist wirklich, der ist gediegen. Wenn man den jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen runter verdünnen würde auf 46, wäre das ein absoluter Gaumenschmeichler und süffig und zum Zech-Whisky. Würde ich behaupten.
Also, für mich, also, vielleicht, also ich denke, es liegt am Fass, sehr cremig, sahnig irgendwie, genau, auf der Zunge. Habe ich gerade keinen Bock drauf. Das ist Geschmackssache.
Nee, alles gut. Also ich finde das jetzt angenehm. Jetzt kriege ich schon wieder ein bisschen Schiss vor dem nächsten schon, wenn ich davon ausgehe, dass der ein bisschen krawalliger wieder sein wird.
Ah, da freue ich mich drauf.
Nee, aber alles gut. Also nochmal, wir reden hier bei allen mit von 60% plus. Jung, mit 8 Jahren. Und dafür ist er schon, dafür hat das Madeira fast da auch ein bisschen was getan. Er kommt mir auch jetzt vor, als wäre er einer der hellsten. Er ist nicht der hellste, weißt du. Nee, jetzt kommt er mir vor wie einer der hellsten hier. Von der Farbe her. Wir haben jetzt aber auch verschiedene Gläser, ne? Aber er hat jetzt nicht irgendwie den großen Farbstich.
Der war in der Flasche sehr, sehr hell.
Ja, er hat auch nicht viel Farbe abbekommen in den 8 Jahren. Das ist so ein Ding, da würde, also wenn ich dem Glas hier denke, hey, ist der im Stahltank gereicht die letzten 5 Jahre oder was war da los, ne?
Ja.
Aber trotzdem, der ist extrem rund dafür. Das ist der 8 Jahre von rauchigen Whisky, dafür ist der schon wieder entspannt. Ne? Sehr entspannt. Ich weiß nicht, ob der nicht hätte vorne stehen müssen, von der Reihenfolge her. Wenn du mit dem gestartet wärst, hättest du gedacht, schön.
Smooth.
Hättest ein bisschen so die einzelnen Sachen ausklamüsert. Jetzt ist natürlich nach der, ich sage jetzt nicht mal Gewalt, aber nach der Intensität der vorherigen Abfüllung ist der tatsächlich hinten dran. Keine Frage. Deswegen, der wäre vom Gefühl für mich vielleicht entweder der letzte oder der erste.
Der letzte nicht.
Ja, das könnte doch der letzte sein. Was du sagst, jetzt nochmal hier so ein Zuckerstückchen zum Aufhören nochmal hinten dran.
Ach, wo war?
Das ist ein Nachtisch, weißt du?
Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt, was ich mir überlegt habe? Was hältst du eigentlich davon, wenn wir, gebe ich zu, ich bin voll die Copycat, aber was hältst du davon, wenn wir eine
Dramgood... Snitch!
was hältst du davon, wenn wir eine Dramgood Playlist machen und die nennen wir Dramgood Music?
Dramgood Music.
Wo wir einfach Sachen draufpacken, die wir geil finden, wo wir sagen, okay, Leute, ihr trinkt vielleicht abends mal einen geilen Whisky, wollt vielleicht eine musikalische Untermalung haben. Olli und ich sind beide musikalisch sehr breit aufgestellt. Nicht nur in Sachen Hip-Hop, es geht bis Elektronik, klassische Musik, Jazz, auch in die rockige Richtung. Ich höre gerne Indie-Rock. Olli auch so ein bisschen.
Nee.
Nicht so? So überhaupt
meine,
nicht?
Meine Frau,
ich wollte gerade sagen, deine Frau, aber du hörst zwangsläufig, hörst du Indie-Rap, Indie-Rock.
Das ist so ein bisschen so wie bei Pulp Fiction.
Ja.
Wo dann der den Samuel L. Jackson, den der spielt, wo der sagt da, meine Frau ist Vegetarierin, was mich auch zu so einer Art Vegetarier macht.
Ja, das stimmt.
Also
das stimmt.
Ich,
als sie den Big Kahuna Burger essen, ne?
Ja, genau. Ja. Mich macht das natürlich auch zu so einer Art Indie-Hörer.
Ja. Sowohl mal das, deswegen,
auf Konzert ich das jetzt, gehen oder auch
du kennst sicher auch das ein oder andere gute Indie-Lied.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Was hältst du davon, wenn wir einfach eine Playlist machen bei Spotify?
Ja, sofort.
Die nennen wir Dram Good Music und wer Bock hat, irgendwie abends beim Stammtisch oder mit Freunden entspannten Whisky zu trinken und irgendwie Bock auf Mucke hat, dass wir da ein paar Sachen reinschmeißen und die vielleicht immer mal so hier im Podcast nochmal kurz vorstellen, dass wir sagen, okay, heute schmeißen wir dies und das rein, hört mal wieder rein.
Song der Folge. Jeder muss einen bringen.
Du bringst das auf ganz, ganz, ganz andere Ebenen. Ja, lass uns das machen. Würde dir ad hoc was einfallen?
Wenn du anfängst vielleicht.
Wenn ich anfange, fange. Okay, ich würde allgemein mit einer Band anfangen. Die kennen wahrscheinlich nicht viele Leute. Die kommt aus dem schönen Chemnitz. Und zwar heißen die Caspian Sea Monster. Die machen, naja, ich würde es jetzt mal ganz grob als Indie abstempeln. Aber extrem unterbewertet und extrem... ich weiß nicht, viel, viel mehr Leute sollten diese Band kennen. Caspian Sea Monster. Eigentlich ist das Caspian Sea Monster ein riesengroßes Wasserflugzeug. Das ist ganz witzig. Mhm. Die machen aber wahnsinnig tolle Musik. Und ich würde einfach mal ein, zwei Songs der Band in die Playlist mit reinschmeißen.
Ich habe gerade einen Song im Kopf.
Ja.
Aber mir fällt der Bandname nicht ein. Da müsste ich suchen. Da muss ich nochmal gucken. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen raus. Es ist so eine total geile Großstadt, also so Metropolen-Pop-Bar-Mucke.
Ah.
Aber so, ich weiß nicht, ich kann es nicht schwer beschreiben. So, das ist so Mucke, die würde ich gern hören. Die läuft nie in der Bar, obwohl ich sie gerne in der Bar hören würde.
Du googelst das und wir schmeißen es einfach mit rein, ohne das weiter zu benennen.
Genau, ich finde das auf jeden Fall. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Ich habe den Bandnamen gerade nicht im Kopf und den Song auch nicht so richtig.
Er macht ja nichts, das macht gar nichts.
Aber den Song, den denke ich gerade, das wäre auf jeden Fall was Geiles zum Thema Whisky.
Ihr seht, es ist nicht geplant, was wir hier machen, außer dass ich gesagt habe, okay, ich bringe dieses Sample-Set mit, was ich bekommen habe. Und da kann es natürlich passieren, dass wir ad hoc nicht auf Sachen kommen. Aber für die Zukunft merken wir uns das einfach und dann, ich denke, das ist eine coole Sache. Also weil mich würde es zum Beispiel, also mich persönlich würde es freuen, weil ich ein totaler Musikmensch bin. Ich mag einfach, wenn ich zu Hause rumlaufe, dass Musik düdelt, dass wenn ich Freunde da habe, ist immer Musik an. Ich habe eine Plattensammlung und höre die eigentlich viel zu wenig. Und liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich zum Beispiel aktuell Whisky sammle und dadurch die Platten nicht mehr so viel sammeln kann.
Ja, das ist das eine. Und das andere, was spannend wird, ist, inwieweit das dann harmoniert, wenn wir beiden so einen Song rauspacken. Ne? Da bin ich auch mal gespannt.
Das finde ich aber gerade das Interessante, denn diese Unterschiede, du bist ja auch ein Stückchen älter als ich. Ich glaube, wir können uns da schön ergänzen.
Finde ich gut, ja.
Du lachst? Warum?
Nein, das klang so, du bist ja ein Stückchen älter als ich.
Naja, die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre.
Nein, alles gut, natürlich klar. Ich bin da ganz anders sozialisiert. Von daher habe ich natürlich auch andere Vorlieben soundmäßig. Wir treffen uns dann ja irgendwann in meinen späten Zeiten. Sind dann deine Jüngeren.
Genau.
Ne? Von daher gibt es da auch
Überschneidung. Also als ich mit Nas angefangen habe, warst du schon fast durch.
Da war Hip-Hop schon tot. Nein, das ist natürlich eine Anspielung auf ein Nas-Album. Das heißt, Hip-Hop ist dead.
Ach so.
Das ist ein spätes Album von ihm.
Okay.
Nein, also ja, nein. Das ist natürlich so, wenn du einen Künstler verfolgst, der seit 30 Jahren Musik macht. Ne? Das ist dann, dann kennt jemand den jungen Nas, dann kennt jemand den mittleren Nas und jemand hat angefangen mit dem späten Nas. Ich sage nicht alter, sondern später Nas. Ne? Und der hat jetzt gerade wieder ein neues Album rausgebracht, was gar nicht schlecht ist. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, als wenn ich mir, für mich sind seine ersten beiden Alben halt die Nas-Alben. Alles andere danach, mein Bruder ist 3 bis 4 Jahre jünger als ich, der hat angefangen mit dem dritten Nas-Album.
Ja,
da war für mich Nas schon durch eigentlich.
Ja.
Und für den ist das die Bibel.
Mhm. Ja, das ist ja das Geile, dass ich glaube, für Hip-Hop ist Nas halt irgendwie so eine Konstante.
Ja, genau. Ne? Also, und das ist halt nur so ein. Deswegen, das kann ganz interessant werden. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher anhört. Ich habe früher, zu Zeiten, wo man noch Kassetten bespielt und gehört hat,
ja,
habe ich ganz oft für Freunde wie Tapes gemacht und mir da immer viel Mühe gegeben, dass sozusagen von einem Song zum nächsten schöne Übergänge da waren. Also nicht im Sinne von DJ-Tum, sondern von Mix.
Tape, dass die Songs zusammenpassen.
Sampler, ne? Genau, dass ja, man irgendwie so immer Stimmungswechsel drin hat, dass man die nicht zu krasse Übergänge hat, aber dass das Ganze einer gewissen Dramatik folgt und so. Das ist cool, das hast du beim Playlistentum ja nicht mehr so, das wird ja einfach irgendwie so reingewürfelt. Wenn man zu zweit ist, ist das glaube ich auch gar nicht möglich, dann müsste man quasi dem anderen Vorlauf geben, damit der weiß, worauf er reagieren kann. Was ich übrigens geil fand, ich habe mit einem Kumpel mal der Ping-Pong-DJ aufgelegt.
Ja.
Jeder einen
back
Song.
Back to back, ja.
Auch geil. Okay. Einen legt einen Song auf und ab dem Moment, wo der das aufgelegt hat, wusstest du, der Song jetzt okay. Und dann hast du überlegt, was kann ich dazu auflegen?
Mega.
Das war auch cool. Ja. Ne? Also ja, das können wir aber nicht mehr. Ich würde sagen, wir bringen zum nächsten Mal jeder einen Track mit.
Kannst auch zwei mitbringen. Ja, wir müssen die Liste füllen.
Ja, wir fangen erstmal mit einem an, jeder würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Kann manche noch zwei machen nächstes Mal. Das geht, genau. Also das ist ja easy, ne? Mhm. Also das ist ja kein Problem. Und dann müsste man nur gucken, ob es die auf Spotify gibt. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, aber das kriegen wir bestimmt hin.
Du, hast du Spotify?
Jein.
Deine Frau?
Jein, nein, meine Frau nicht.
Dann schickst du mir eine Nachricht.
Ich habe so einen Family-Account. Also da könnte ich mich einloggen, habe ich auch noch nie gemacht.
Du brauchst nicht einloggen, Spotify ist umsonst.
Nein, ich habe seit 2 Jahren, also mein Bruder hat das, der hat mir seit zwei Jahren liegen die Daten für einen zusätzlichen Account halt bei mir irgendwo im Postfach. Aber ich habe noch nie eine Notwendigkeit gesehen, das mal zu aktivieren.
Worüber hörst du deine Podcasts?
Ich habe so eine Podcast-App.
Welche?
Du fragst mich Sachen.
Ja, wir müssen.
Pod irgendwas, ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Podgrabber, Podcatcher, Pod Anchor.
Die heißt, warte,
Podigy.
Kannst du dir gleich sagen, Pocketcasts.
Pocketcasts, okay.
Und da kann man eigentlich jeden Quatsch sich ziehen.
Ja, also im Endeffekt der Grabber heißt bei dir Pocketcasts.
Genau.
Okay.
Nee, und Musik höre ich eigentlich meistens über Amazon oder halt über MP3.
Ja.
Und von daher. Hat sich das, also ich gab nie einen Grund, mehr Spotify zu holen, ehrlicherweise.
Lass uns mal zurück zum Whisky kommen. Also wir sind jetzt schon wieder extrem abgeschliffen, also, aber ich liebe das.
Ja, muss sein, gehört dazu.
Haben dich in letzter Zeit Sachen aufgeregt?
Ich bin ja so ein harmoniebedürftiger Mensch, mich regen ja so wenig Sachen auf. Von daher. Nein, eigentlich nicht wirklich.
Also hat dich was beschäftigt?
Ja, was mich ein bisschen nervt, ist so dieses ständige Gejammer in der Whisky-Szene über Preisentwicklung und gibt keine guten Flaschen mehr und es ist nur noch teuer. Und die guten Sachen sind dann ja gleich weg und dann gibt's Bottle Flipper, die verkaufen dann die bei eBay und so. Das hat mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr genervt.
Ich finde dieses auf Deutsch gesagt, sorry, Rumgeheule.
Totales Gejammer.
Du gehst in ein Forum, du gehst auf Facebook und überall ist genau der gleiche Kram. Leute, dann sucht euch ein anderes Hobby.
Ja, es ist halt so irgendwie, es wird eigentlich nichts mehr so gefeiert, so, sondern es ist halt nur noch so.
Mhm.
Also ich weiß auch nicht so genau, woran das liegt. Ob es jetzt daran liegt, dass man das Gefühl hat, dass man ausgeschlossen ist von den Honigtöpfen, weil man halt nicht mehr bereit ist zu zahlen oder weil man zu spät ist oder sowas. Und denkt, das ist ganz schlimm, dass mal auch eine Abfüllung an mir vorbeizieht. Oder ob es daran liegt, dass man immer denkt, früher war alles besser. Ja, also früher habe ich einen Springbank für
100 Euro
weniger bekommen als heute oder so.
Ja.
Jetzt kostet der 300, früher hat der 100 gekostet. Ja gut.
Früher hat man auch viel, viel weniger verdient.
Ja, ich meine, Es gibt schon bestimmte Whiskys, die sind natürlich sauteuer geworden. Das ist ja auch alles gut. Ja. Aber die Leute tun so, als hätten sie sich damals immer nur Stuff aus den 60ern geholt. Das stimmt ja auch nicht.
Ja.
Ne? Also die haben damals genauso die Standards gekauft wie heute, nur weil die damals auch zu teuer waren. Ne? Also
ja, die Preisentwicklung, ich
heute kostet ein Ding halt 2000 Euro und nicht mehr 300 Euro.
Ja.
Aber damals waren 300 Euro halt an denen auch schon zu teuer, den meisten Leuten. Und von daher, was ja heute auch heute ja viel Geld ist für eine Flasche Schnaps. Und das war es vor 15, 20 Jahren mit Sicherheit noch viel mehr.
Ja.
Deswegen ist es, also ich bin da, warum muss ich den ganzen Tag McKellen aus den 60ern trinken? Das ist doch Quatsch. Ne? Und also mich nervt einfach so ein bisschen das Gejammer gerade. Das finde ich irgendwie.
Ne, dann, aber wir jammern ja auch viel beide.
Ja, aber wir jammern anders. Wir freuen uns ja trotzdem. Ne, ich finde zum Beispiel die Serie jetzt hier, ich finde es total geil, dass wir die hier probieren. Finde das mega interessant. Wenn es jetzt ausverkauft wäre alles und wir hätten jetzt nur die Samples, würde ich jetzt aber auch nicht heulen oder weißt du, was ich meine? Ne? Ich muss nicht.
Dann würdest du sehen. Auf,
ich gebe dir ein Beispiel. Du hast mir vor 2-3 Tagen einen Link geschickt zu einem Shop aus München. Tara Spirits, wo ein 21-jähriger Springbank drin stand, eine quasi Originalabfüllung.
Mhm.
Ein Single Cask nur für diesen Shop. Die haben da halt ein Fass gebottelt und hatten, ich weiß gar nicht wie viele Flaschen, aber
200 bla.
Ja, der kostete eine Flasche 249 Euro für einen 21-jährigen Sherry Cask Springbank. Ich weiß gar nicht mit welchen Alkoholvolumenprozenten. Habe ich jetzt vergessen. Ich glaube 46% war der. Ich glaube, der war nicht fast stark.
Der war fast stark, aber auch um die 46,1 oder so.
Okay. Ne, auf jeden Fall 250 Euro viel Geld, hätte man aber entspannt kaufen können. Wäre auf jeden Fall, war ein guter Preis quasi für sowas. Ne? Es ist viel Geld, aber hätte man kaufen können. Also das Ding ist ja ausverkauft, schon lange. Ne, das war ja wahrscheinlich einen Tag später, nachdem du mir den Link geschickt hast, waren die Flaschen alle weg. Ich habe dir geschrieben, ich lasse ihn an mir vorbeiziehen. Du hast geschrieben, ich lasse ihn auch an mir vorbeiziehen. Jetzt gibt es 100 Leute in den Foren und im Netz, die beschweren sich, ja, Geldschneiderei, die haben da bestimmt 100 Euro verdient pro Flasche und so weiter und so fort, weißt du?
Zu Recht.
Ja, ob nun oder nicht, who knows, es spielt ja keine Rolle. Das Ding ist innerhalb von einer halben Stunde oder von einem Tag ausverkauft und dann war der offensichtlich noch zu billig.
Ja.
Weißt du? Das Signal ist doch, wir hätten mehr Geld verdienen können. Und wenn ich jetzt sage, hey, mir ist der zu teuer mit 250, dann ist das halt, dann ist es okay. Dann, ey, ich habe einen Schrank voll mit Whisky, ich brauche jetzt auch keinen, nicht unbedingt, ich muss nicht jede Flasche kaufen, sondern Sachen, die ich cool finde, die für mich auch fit sind. Und dann kann ich doch auch sagen, hey, gönn dir.
Ne? Genau.
Soll Tara sich gönnen, soll Springbank sich gönnen und soll der das bezahlen kann, sich gönnen. Ist doch alles gut.
Mhm. Also oftmals kommt es mir so vor, als ob die Leute so tun, als müsste man die Preise nach ihrem Budget richten. Aber wenn jetzt halt einfach mal Springbank ist halt inzwischen eine Brennerei, die extrem nachgefragt ist, dann soll ich noch was reinkippen?
Nein, ich bin gerade am überlegen, ob ich mir schon Wasser reingemacht habe.
Achso, Springbank ist inzwischen natürlich so extrem nachgefragt und jedes Einzelfass, jede coole, interessante Abfüllung wird halt total gehypt. Es gibt auch übrigens Einzelfässer, die gehen an allen Leuten vorbei und die kosten, keine Ahnung, 150 Euro pro Flasche. Ja. Nur da steht halt nicht Springbank drauf, sondern vielleicht Longrow.
Ja, auch das. Ja? Hazelburn will ja auch keiner haben.
Genau, das ist ja das Witzige.
Regal, ne?
Und Hazelburn, ich erinnere mich an diesen 13-jährigen Oloroso-Cask, ey, das ist Traummaterial. Ja. Das ist mega Zeug. Und trotzdem, warum soll denn Springbank und warum sollen denn Leute, die vielleicht irgendwann mal ein Fass davon gekauft haben, das nicht mitnehmen? Also, und dann ist es auch in Ordnung. Wer das will, der kann sich das leisten. Fertig ist der Lack. Wer das nicht will, der kauft sich ein Springbank 15, 10, was auch immer. Ist wahnsinnig gutes Zeug. Schmeckt wahnsinnig gut.
Das ist auch Quatsch. Also
Exklusivität kostet halt.
Wenn du das Ding jetzt für 100 in den Shop stellst, ne, oder Springbank das billiger verkauft, der Händler keine Marge nimmt, dann kaufen die Leute sich das zur Kistenweise und verscheppern das bei eBay.
Mhm.
Ist ja, also, wer hat denn da was von gewonnen? Niemand. Also deswegen, aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ich finde momentan ist so, die Malls werden alle schlechter und die Fässer werden schlechter und Schottland ist auch nicht mehr das, was es früher mal war und so. Also ich kann das irgendwie alles nicht mehr hören gerade. Das nervt mich gerade. Okay. Ich mag ja das Fast-Stark-Forum eigentlich auch. Ich habe keinen Bock mehr reinzugucken.
Also, jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte.
Ich habe da keinen Bock gerade reinzugucken.
Okay.
Ne? Weil es nur dieses Gejammer die ganze Zeit und
ja,
alles also, die gleichen Themen. Ey, ich bin da noch gar nicht so lange da drin. Ich weiß nicht, seit zwei, ich habe schon wieder vergessen. 2 Jahre vielleicht, oder anderthalb oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so ewig lange. Und ich war da am Anfang sehr enthusiastisch dabei und mir hat das total viel Spaß gemacht.
Dito.
Mittlerweile ist das so, boah.
Ja, ich gucke trotzdem jeden Tag rein, aber ich merke halt auch jeden Tag so, okay, musste nicht unbedingt. Das ist in Ordnung. Ab und zu sind mal noch ein paar interessante Sachen dabei, wo ich auch mitlese. Manchmal ist mal was Witziges dabei, wo ich irgendwie auch mal mein Dünsch auf Deutsch gesagt ablasse. Ja, aber so unbedingt brauchen tue ich es nicht, das stimmt.
Ich finde es insofern spannend und das ist halt wirklich eigentlich gar nicht das, wofür das Forum, glaube ich, gedacht ist. Oder es ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Das sind, wenn da Fassteilungen rauskommen, die mich interessieren, dann kriege ich sie darüber mal mit. Und das ist bei manchmal, es kommt auch nicht mehr so oft vor, aber es gibt auch manchmal Flaschenteilungen, wo ich sage, die finde ich ganz interessant.
Mhm.
Ich gebe dir ein Beispiel, es hat jemand so eine Tamdu-Range geteilt, 12, 15 und Fassstärke, fand ich cool. Ich habe keinen von denen bisher im Glas gehabt. Da habe ich gesagt, komm, haust du dir mal 10 CL von jedem mit. Ne, ist auch ein super, super, super schöne Maxi, hast du 3 so 10 CL da drin.
Ja.
Und dann hast du die Range mal probiert und kannst dazu auch für dich auch was, die irgendwo einsortieren. Das zweite, was ich glaube, ich habe in diesem Jahr da bei ganz wenig Sachen mitgemacht im Vergleich zu den Vorjahren.
Fast eigentlich. Sample-mäßig bin ich komplett, ja, also ich habe so viel Platz in meinem Sample-Schrank.
Du kriegst ja auch so viel zugeschickt und sowas, ne, was aber nicht der Fall ist. Aber ich hatte dann noch, beim Holländer gab's die Glencadam-Serie auch, ne? Also ich 10, 15, 18,
21. Hast du den 19er? Der würde mich mal interessieren.
Nee, den habe ich nicht.
Das habe ich mit Portfinish.
Ich habe es gar nicht so genau gesehen. Auf jeden Fall hat jemand auch davon 3 geteilt.
Ja.
Ich meine, es war 10, 15, 21 hatte jemand davon geteilt. Und da habe ich halt auch einfach gesagt, den machst du mit. Glencadam kann ich bisher nur unabhängig abgefüllt. Mal bei der SMWS mal irgendwie sowas probiert und Douglas Lang hatte ich, glaube ich, mal mein Glencadam und so. Also ich hatte schon mal ein paar probiert, aber noch nicht die Original Reihe und dann habe ich da auch gesagt, komm hier, ne, 3x10 CL. Sowas finde ich dann wiederum ganz cool. Ne, dafür, aber das ist ja auch eigentlich armselig, dass ein Forum dann nur noch daraus besteht, dass man dann die Flaschenteilung mitmacht eigentlich, ne, wenn man es mal genau nimmt. Und ich gucke da halt irgendwie 1-2 Mal die Woche rein und wenn ich dann was sehe, und das ist dann cool, dann nimmt man das mit.
Mhm.
Aber jetzt so da immer alle 5 Minuten reingucken, weil ich Angst habe, ich verpasse was. Nö, kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe da früher viel gepostet, viel auch von mir dazu gegeben. Nur ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch der Punkt so, wenn du nicht das Gefühl hast, dass ich denen fehle. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass das Forum mich vermisst und deswegen brauchst du mich auch offensichtlich nicht.
Ja.
Und dann kann ich mir das auch klemmen.
Ja, das stimmt.
Das meine ich gar nicht negativ, ne? Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich da irgendwie sauer bin oder irgendwas, aber es hat sich halt irgendwie so ein bisschen überlebt und die Themen sind nicht meine und.
Hier ist so ein bisschen abgelutscht einfach irgendwie inzwischen. Ich weiß auch nicht warum.
Die 5. Umfrage, wie viele Flaschen habt ihr im Schrank und wer mag Finishes und weiß der Geier was. Und was habt ihr lieber? Presskorken oder Naturkorken oder was? Ich finde
es. Das ist eine interessante Frage.
Ja, komm. Ich finde es irgendwie so ein bisschen. Es kommen wenig interessante Aspekte auf. Ich glaube, wenn du in dieses Thema Whisky einsteigst, dann ist so ein Forum Gold wert. Ne? Dann kommst du da rein, dann entdeckst du da, kannst du da viele Sachen nachlesen, die du vielleicht dir anderswo mühsam aus ganz, ganz vielen einzelnen Stellen rausziehen musst. Und da hast du relativ schnell Zugriff auf große, geile Themen und die sind in faststark.de auch toll aufbereitet. Da gibt es ja auch coole Threads, wo du halt einmal wirklich so eine Diskussion komplett durchlesen kannst auf 10, 12 Reitern.
Ja. Ja,
aber wer da gerade irgendwie ein kaputtes Auto hat oder weißt du, das sind alles so Sachen. Das
ist halt was mich gerade nervt. Was mich gerade nervt, ist, dass wir lange keinen Whisky getrunken haben. Was hast du im Glas, Olli?
Ich glaube, ich habe ein Ledeck im Glas.
Ich habe schon viel von der Brennerei gehört.
Die soll irgendwie auf Mall sein, glaube ich. Und die hatte eine Weile zu jetzt.
Die haben umgebaut.
Jetzt machen wir ein bisschen Content. Tim macht mir jetzt ein bisschen Content. Was war denn da los, Tim?
Ich glaube, die haben einfach so ein bisschen umgebaut und haben für, ich glaube, ungefähr ein Dreivierteljahr zugehabt und haben inzwischen aber schon wieder geöffnet.
Neue Fenster, neue Farbe? Oder was haben die gemacht?
Keine Ahnung. Also was die genau gemacht haben.
Haben doch hoffentlich ein bisschen neues Kupfer irgendwie reingehämmert,
oder? Höchstwahrscheinlich haben die Bremsblasen ausgetauscht. Hm. Was sonst soll so lange dauern?
Dann Dachdecken? 3 Jahre in Schottland?
Kannst du halt auch machen und dabei produzieren.
Das stimmt, obwohl, wer weiß, bei dem Wetter.
was sie alles gemacht haben, weiß ich gar nicht. Aber sie waren relativ lange zu und hat man ja immer mal gelesen, ne, dass da so die Restbestände verkauft werden und so weiter und so fort. Aber die produzieren ja inzwischen wieder und von daher ist, glaube ich, alles safe. Möchte ich gerne nochmal hinfahren. Ich hatte jetzt eigentlich überlegt, beziehungsweise ich war dabei, mir für das kommende Jahr eine Reise nach Schottland zu buchen, beziehungsweise erstmal die Fähre. Ich finde, Schottland musst du halt irgendwie selber fahren. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Oder halt hinfliegen oder den Auto mieten. Aber ja, der Drops ist halt gelutscht. Durch die aktuelle Situation wurde alles nach hinten verschoben, beziehungsweise gänzlich abgesagt. Deswegen habe ich jetzt erstmal Schottland gelassen. Aber
es ist jetzt Taiwan-Besuch,
steht Taiwan auf jeden Fall auf der Agenda, mal wieder nach Schottland zu fahren, denn ich habe wirklich, wirklich große Sehnsucht nach dem Land. Und der Ort Tobermory steht auf jeden Fall auch auf der Agenda, also Isle of Mull, da ist ja sonst nicht viel mehr. Trotzdem habe ich da irgendwie Bock drauf, weil es mich irgendwie, ist glaube ich so ein Gefühls Ding einfach. Es interessiert mich total. Würde einfach gerne mal da gewesen sein. So beim letzten Mal, als ich in Schottland war, war ich irgendwie haben wir North Coast 500 und Sky und so weiter gemacht und Edinburgh. Aber das sind so die westlichen Highlands und die Inseln sind ein bisschen kurz gekommen. Deswegen hätte ich da mal richtig, richtig Bock drauf und da wäre Mull natürlich eine super Option. Gerade im Glas haben wir wieder einen 8-Jährigen und zwar diesmal aus dem Côte de Provence Hogshead als Finish-Faktor, sage ich jetzt mal. Das heißt, der Teil, der gefinisht wurde, wurde in einem Fass gereift, beziehungsweise in einem Hogshead gereift, wo vorher Côte de Provence höchstwahrscheinlich Rotwein, würde ich sagen, drin war.
Also bei Provence, da denke ich eher so an so einen ekligen Iglu-Fisch, der in so einer Asiette liegt und wo so eine Provence-Kräuter...
Ah, das ist doch à la Bordelais.
Ich weiß nicht. Aber ich habe gerade dieses Bild von diesen komischen viereckigen
Fischen. Bordelais.
Viereckigen Fischziegeln.
Und Bordelais.
Wo so eine Kräuterpanade oben drauf ist.
Bordelais.
Und ich glaube, da steht auch oft Provence drauf. Mm-mm. Das Bild habe ich gerade im Kopf. Gar nicht vom Geruch her, sondern einfach nur vom Bild, was ich im Kopf habe. An Rotwein denke ich bei Provence irgendwie. Denke ich eher so an, ja, Kräuter auf dem Tisch in der Nase hätte. Aber alles gut.
Ich muss sagen, der ist weder in der Nase noch im Mund extrem weinig. Also dieses Côte de Provence versteckt er echt gut.
Ja, ich habe Kräuter, ich habe eine sehr kräuterige Nase.
Ja, also du könntest mir auch sagen, das ist ein Sherryfass. Genau. Also, aber diese so Weinnoten, die vielleicht auch ein bisschen mehr in die Zitrusrichtung gehen, die eventuell ein bisschen tanninischer sind, die eventuell auch die Kräuter könnten es vielleicht verraten, dass es eher ein Wein ist, finde ich oft. Ich habe da ab und zu auch mal sowas wie in Richtung Dill oder sowas, aber vor allen Dingen bei Rotwein, aber hier so...
Wenn du sagst, das sind so diese Sherryfassnoten, wo du Kräuter mit assoziierst, das ist es jetzt gar nicht, ne? Aber dann bin ich so bei Glenfarclas vom Sherry her.
Hm.
Das ist auch, finde ich, immer so eine leichte Kräuterigkeit drin. Und die hätte ich jetzt auch, also der ist natürlich ganz anders, ne? Der ist rauchig und der hat andere Noten, aber diese Sherry-Kräuterigkeit, die finde ich auch in Glenfarclas wieder.
Mhm.
Von daher... bin ich da gar nicht so weit weg. Ich habe so ganz leichte Blumigkeit sogar so irgendwie drin, die ich auch bisher jetzt noch nicht so hatte, glaube ich. Aber der ist auch eher von der entspannteren Sorte, würde ich behaupten.
Ja. Mhm. Aber auf der Zunge, ich habe gerade kurz probiert, auf der Zunge ist er wieder leicht mineralisch, Und kommt auch mit ordentlich Kraft. Also der ist, glaube ich, der stärkste von allen von der Alkoholzahl her mit 60,9 Volumenprozenten. Ich habe ihn jetzt schon verdünnt, ne? Ich habe auf jeden Fall einen Teelöffel Wasser rangemacht, aber der ist immer noch, also der hat wirklich Punch und auf den Zungenflügeln, also heißt links und rechts von der Zunge außen, prickelt der ordentlich.
Oh ja. Auf
der Zunge. Ja, links und rechts, wenn du runtergeschluckt hast, kommt da so ein richtiges das ist richtig fett. Ansonsten, er ist süßlich, die auf der Zunge, finde ich, geht die Frucht wieder ein Stückchen zurück. Ich habe hier ein bisschen mehr Bitterkeit, eher eine fruchtige Bitterkeit zwar, aber insgesamt geht die Frucht so ein bisschen zurück.
Bisschen aschig-teerig im Hintergrund so. Also wie gesagt, ich möchte ihm nicht Unrecht tun, oder ihr. Ich möchte ihm nicht Unrecht tun, weil es jetzt auch der letzte ist in der Reihe, ne? Der ist, glaube ich, das ist auch ein schwerer Stand. Der legt jetzt nicht nochmal eine Schippe drauf.
Hätte er müssen.
Wenn das jetzt sozusagen der dunkelste von allen gewesen wäre oder der mit dem intensivsten Fasseinschlag oder so, die sind ja alle relativ ähnlich. Ne? Von daher weiß ich nicht. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob die sich groß Gedanken gemacht haben in dieser Reihenfolge. Haben sie bestimmt, aber Ich erkenne den Gedanken nicht so ganz, also den Gedankengang. Und das meine ich gar nicht despektierlich. Das ist, man kann es ja nicht mal nachvollziehen, aus welchem Hintergrund die was gemacht haben. Ich hätte die Reihenfolge, glaube ich, nicht ganz so aufgestellt. Mit dem Wissen jetzt darum, wie wir probiert haben. Und das ist gar nicht schlimm. Er ist auf jeden Fall, vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Mischung aus den davorherigen, wo man alles von dem, was wir vorher hatten, schon irgendwie wiederfindet.
Ne? Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf die vorherigen und beziehungsweise insgesamt auf die zurückkommen, welcher war dein Favorit? 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Also wir nochmal zu kurz zum Recap einfach. 1 war Port, 2 war ein Bordeaux Hogshead mit 8 Jahren. Und die 3 war ein Burgundy Hogshead, also immer natürlich die Finish-Variante. Dann haben wir wieder Bordeaux mit 12 Jahren, dann haben wir ein Madeira und zum Schluss ein Côte de Provence Hogshead als Anteil des Cuvées, der gefinisht wurde im entsprechenden Weinfass.
Also ich hätte, glaube ich, gesagt Nummer 1 und Nummer 2.
Okay.
Wenn ich jetzt sozusagen versuche dann zu denken, wie das war, als ich die probiert habe. Mhm. Wenn ich jetzt rieche, komischerweise, finde ich den Madeira total schön. Aber der setzt sich quasi genau auf meinen geraden, meinen aktuellen Wunsch nach Harmonie in der Nase, glaube ich. Der dockt sich da am besten an. Den Port finde ich super, den ersten. Weiterhin auch. Den finde ich richtig gut. Der hat für mich so die tiefste Aromatik, den schönsten Gesamtzusammenhang so. Ich würde den jetzt auch mal von du, der Tim probiert den gerade, der Hund. Der Sauhund, lässt mich hier reden und dann trinkt den einfach mal. Das mache ich jetzt auch.
Olli hat gerade gesagt, er ist Fan vom Port. Da muss ich ihn direkt nochmal probieren. Und das mit der Zeit.
Von dem Port hier, ne? Also ich würde nicht generell sagen, Port. Fassreifungen sind besser als andere.
Ja.
Aber okay. Den hier fand ich den ganzen Abend über stunning.
Ich war ja vorher nicht so Fan, habe es nochmal probiert und bin Fan. Die Nummer 1 knallt natürlich im Nachhinein nochmal ordentlich die anderen weg irgendwie. Ne? Also ich finde den gerade total ausbalanciert, fruchtig. Der hat auch ein bisschen Minze. Der ist super lecker, süß, hat ganz, ganz leichtes Holz am Ende jetzt, merke ich gerade. Also dezent, so wie so ein helles, also frisch geraspeltes Sägespäne.
Oh ja, der ist gut. Der ist echt gut. Wow.
Und holy moly. Eigentlich müssten wir jetzt nochmal 2 Stunden dranhängen und alle nochmal probieren.
Wir haben sie auch alle hier stehen noch halb voll, ne? Also ich habe wirklich nur die Hälfte probiert von dem.
Schieß.
Das ist schon was echt Gutes, ne? Also Der ist gut. Also wenn jetzt jemand sagt, jetzt, ohne dass wir die Sendung schon zu Ende haben und wir noch kein Fazit ziehen wollen, aber der ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
Definitiv. Von mir noch...
auch wenn der teuer ist, ne, 120 Tacken. Ne? Wenn dann die Kohle egal ist, der ist gut. Der ist lecker.
Ne? Ja. Ich bin Fan von Nummer 3 übrigens. 2011. Der jüngere... es gibt nur einen davon. Der Burgundy. Der hat mir gut gefallen.
Der war, glaube ich, nicht ganz so mein...
Da hast du gesagt, der ist zu rotzig
für dich. Ja, genau. Der war mir zu kantig und zu dickig und zu... Genau. Aber ich habe, das liegt vielleicht auch echt daran jetzt, ne? Ich habe jetzt wahrscheinlich dadurch, dass wir ja, also wir haben jetzt den ganzen Abend uns mit relativ jungen Whiskys von der Isle of Mull auseinandergesetzt, die an sich schon keine unkomplexen, eher schwierigen, eher herausfordernden Destillate sind. Und da schreit, glaube ich, mein kleines Herz jetzt ein bisschen nach Harmonie und deswegen bin ich, glaube ich, eher ein Fan von denen, die mir auch diese Harmonie so ein Stück weit bieten.
Und um die Harmonie zu schaffen, ich würde definitiv beim Port mit einklinken. Wollen wir einfach den Port zum Tag, also die Nummer 1 zur Nummer 1 erklären? Für uns zumindest?
Ja, bin ich dabei. Also, wie gesagt, ich hätte ansonsten noch die Nummer 2, den jungen Bordeaux. Und ich finde es auch immer noch, wenn ich den älteren Bordeaux rieche, finde ich den jüngeren in der Nase immer noch geiler.
Okay.
Komischerweise.
Das ist komischerweise. Muss ja nicht immer sein, dass Alter das Bessere ist.
Ich hätte gedacht, so der überholt ihn noch irgendwie jetzt, ne? Ja. 4 Jahre mehr.
Ja.
Aber kommt nicht ran. Und wie gesagt, ich finde den Madeira eigentlich ganz cool.
Ja, die da hinten, die sind mir also irgendwie. So, also die zweite Hälfte
aber das ist war nicht so mein. Also der Madeira ist jetzt so der Dessertwein des Ganzen, finde ich so. Ne? Das ist jetzt so der Wein zum Nachtisch irgendwie. Oder okay. Der Whisky zum Nachtisch für mich so. Ne? Der ist so deswegen am Ende vielleicht gar nicht so verkehrt.
Ja.
Zum Pudding oder so, weißt du, oder zum Stück Kuchen. Aber der ist ganz anders, ne? Das ist eine ganz andere Welt.
Ja.
Der hat damit mit den ersten dreien oder vieren hat nichts zu tun.
Also insgesamt.
Du hast recht, nach hinten wird es dann irgendwie süßer und gefälliger und weicher und harmonischer. So. Ja. Aber ja, Number One.
Number One stays Number One.
Das Port Hogshead.
Very good. Sehr schön. Ich denke, wir sind hier aktuell bei 2 Stunden 22 und 22 Sekunden.
Ihr armen Leute.
Schön, dass ihr so lange zugehört habt. Wir haben inzwischen auch 6 Whiskys drin und müssen definitiv mal aufs Klo.
Ja, das und haben wir noch ein bisschen was vor uns hier, aber da können wir euch nicht mehr teilhaben lassen, weil da wird die Zunge etwas schwer werden wahrscheinlich nachher. Und
oder leichter.
Oder leichter und dann erzählen wir wieder Dinge, die wir nachher rausschneiden müssen, was wir eh nicht tun und deswegen bleiben sie drin und deswegen hört ihr das dann alles. Das wollen wir nicht, deswegen machen wir jetzt hier an der Stelle den Cut.
Genau.
Wir nehmen mit, es wird eine dramgood.de Playlist geben.
Sehr gut.
Wir werden den einen Song, den ich vergessen habe, also wie die Band heißt und wie der Song heißt, aber den ich im Kopf habe.
Ja.
Und Tims lokales Indie-Projekt.
Genau, ich packe einfach 2-3 Songs von Caspian Sea Monster mit da
drauf. Nein, Job. Nicht zwar das geht nicht. Ich mag das überhaupt nicht, wenn du eine Playlist hast. Dann ist da eine Band und dann hast du da 3 Songs am Stück.
Ah, da kommt der Monk wieder durch.
Ja, sorry, wir brauchen das muss jetzt alles im geordneten
Bahn okay. laufen. Machst du eine Excel-Liste?
Nein. Also, mir reicht die Liste in Spotify, wenn ich sie okay. exportieren kann.
Okay, nein, gut. wenn ich sie exportieren kann. Kriegen wir hin. Dann nehme ich. Ich nehme trotzdem 2.
Ganz
das ist indiskutabel.
Vielleicht fällt mir, wir können auch sagen, wir können uns auf 2 committen,
ja.
die wir irgendwie die nächsten 1-2 Tage raussuchen.
Nice.
Und dann packen wir die mit der neuen Folge am Sonntag, hauen wir die Spotify-Playlist raus. Ich hoffe, das schafft der Tim.
Was heißt Tim? Du machst das?
Ich habe nicht mal einen Spotify-Zugang.
Ist mir relativ egal.
Nein, aber das kriegen wir schon hin.
Okay.
Und dann machen wir 2 Songs pro Folge.
Ja. Ach, sehr gut.
Das wäre natürlich auch geil, wenn man so Gäste hat.
Und 2 Songs pro Nase pro Folge oder 2 Songs pro Folge?
Nee, 2 Songs pro Nase, also haben wir 4 Songs pro Folge.
Sehr gut, das finde ich gut, weil dann wird die Playlist auch voll.
Gibt es eine Playlistenbegrenzung?
Nein.
Keine 30 Songs und dann geht die Liste voll? Weil dann müssen wir Liste Batch 1,
no.
Batch
2. Können wir trotzdem machen, aber no.
Pro Batch eine Liste?
Okay, ja. Die zwei Listen von Batch 1 und 2, die werden richtig voll.
Sehr gut, okay. Hab verstanden. Wir haben wieder ein neues Thema zufällig irgendwie gerade uns erarbeitet in diesen 2,5 Stunden. So läuft das eigentlich immer. Wenn ihr nicht zuhört auch, dann werden solche Ideen nämlich genauso entwickelt. Das machen wir. Und dann gibt's ab jetzt die Dramwood Playlist. Ansonsten, wie gesagt, die Nummer 1 können wir hier, auch wenn sie vielleicht etwas teurer ist, uneingeschränkt empfehlen. Toller Malt. Die anderen sind auch alle gut. Ich glaube, jeden von denen kann man sich holen.
Ja.
Die sind von der Charakteristik leicht abweichend, unterschiedlich, wenn man sie im Vergleich hat. Ich glaube, wenn man sich die letzten beiden, Nummer 5 und Nummer 6, gehen so ein bisschen in so eine harmonischere, süßere Richtung.
Ich würde, wenn man wirklich Bock hat auf die volle Breitseite Wein, also wenn man es eher weinig mag, dann die Nummer 3 aus dem Burgundy empfehlen. Und wenn man wirklich die Harmonie mag, vielleicht auch der Port, der ist auch sehr harmonisch einfach. Gleichzeitig hat er mit der Zeit entwickelt der eine wunderbare Tiefe.
Ja.
Die letzteren sind für mich eher so ein bisschen, wenn man so eine Naschkatze ist. Ja, so Candy.
Ja. Candy for the Gods.
An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die lieben Leute von Kirschwhisky.
Ja.
Dass sie uns dieses Set zur Verfügung gestellt haben und dass sie einfach so emsig dabei sind, auch so coole Projekte zu machen, wie eben eine Cuvée-Serie und auch dauerhaft irgendwie unterwegs sind und schauen, was gibt's denn für neue Brennereien, können wir die vielleicht nach Deutschland bringen. Ihr macht einen coolen Job, besten Dank dafür, das lässt das Nerdy-Herz immer wieder höher schlagen.
Du.
Ich würde sagen, damit schließen wir.
Bye bye.
Macht's gut. Tschüss.